Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Yo.
Herzlich willkommen.
Was geht ab, was geht down?
Ja, noch nicht allzu viel.
Noch nicht allzu viel.
Nee.
Vielleicht ergibt sich das ja noch im Laufe der Episode.
Ja, will ich hoffen.
Banausen am Dienstag.
Banausen am Dienstag,
was
ja.
Was sind wir jetzt? 277, oder?
Mhm.
Cool.
277.
Nice, halbe Schnapszahl.
Okay, ja. Ist das auch schon wieder eine Jubiläumsepisode?
Das ist absolut ein Jubiläum, ja.
Mhm.
Das ist ja nicht mal ein halbe, das ist ja nur eine Dreiviertel praktisch Schnapsepisode. Rein mathematisch gesehen. Übrigens das Lieblingsfach von meinem kleinen Neffen. Mathe tatsächlich. Was zur Hölle.
Ja. Ja, kann er dir mal was erklären vielleicht? Weil wie kommst du jetzt auf Dreiviertel?
Naja, wenn du jetzt die drei Zahlen auseinander nimmst, dann sind ja nur zwei Zahlen davon Schnapszahlen.
Richtig, von drei Zahlen. Ich würde auf zwei Drittel tippen und nicht Dreiviertel.
Ach so. Ja, da waren wir, glaube ich, schon mal bei meinen Mathe-Skills.
Deswegen sage ich ja, irgendwann der Neffe soll sich da mal ins Zeug legen.
Ja, nach mir kommt er nicht. In erster Linie nach meinem Bruder. Insofern passt schon.
Ja, aber dann kann er das zukünftig, kann er sowas für dich übernehmen.
Das stimmt, ja. Mathe war nicht, war kein Steckenpferd von mir.
Hm. Ja,
hat er auch beim Vorleser nicht zu suchen, Mathe. Was,
ey, du.
Das ist eine ganz andere Baustelle.
Brauchst du mir nicht erzählen. Ein Punkt im Mathe-Abi.
Siehst du?
Das und gehörte damit zu den Besten, ne? Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ja.
Du gehörst zu den Besten sogar damit.
Mhm.
Was für eine brüde Schule.
Naja, da war, gab's, das wurde reformiert nach uns.
Ach ja, hast du erzählt, ja genau, nach euch war, wurde alles nochmal komplett eingerissen, nochmal neu gemacht.
Ja, weil wir so richtig schön scheiße waren in Mathe alle. Läuft.
Ja, ihr habt das mit Absicht gemacht wahrscheinlich, um das zu reformieren.
Mhm.
Das war so eine Protestbewegung.
Ja, genau. Wir haben auf unser Abi geschissen, kollektiv.
Ja.
Ist klar.
Wozu brauchst du ein Abi als Schauspieler? Das ist doch Quatsch.
Ja, eben.
Ja. Kann man nichts mit anfangen. Ich kann, glaube ich, mit keinem einzigen Fach was anfangen, was ich in der Schule gelernt habe, in meinem Beruf, aber.
Ja.
Weiß nicht. Wozu ich jetzt chemische Formeln brauche und Co.
Hm.
Für den Arsch.
Na, wer weiß. Vielleicht, wenn du irgendwann mal irgendwo auf einer einsamen Insel strandest, kommt so ein Wissen nochmal zum Einsatz.
Da ist viel wichtiger, welche Filme ich gesehen habe. Und meine Leidenschaft und meine Liebe zu bewegten Bildern, die hilft mir da eher.
Ja.
Wenn es darum geht, dann Feuer zu machen oder mich mit einem Volleyball anzufreunden.
Ja, na gut, solange dir das alleine auch Spaß macht, wenn du dir dann da vor dich hin philosophierst, alleine über Filme.
Ich muss nicht vor mich hin philosophieren, sondern ich weiß halt, wie ich überlebe.
Durch Filme.
Ja, klar.
Hast du alles gelernt.
Na klar.
Okay.
Ich weiß, wie ich aus einer Palme einen Speer schnitze zum Beispiel.
Mhm.
Das lerne ich ja nicht in der Schule, das lerne ich durch Filme.
Okay.
Oder wie ich einen Floß baue. Oder wie ich auf mich aufmerksam mache. Oder wie ich ein Feuer mache. Alles gelernt in Filmen. Alles.
Alles.
Ja.
Okay.
Alles.
Ja, andere gehen für sowas zum Pfadfindern.
Ja, nee. Meine Schule sind die Filme. Das dürft ihr gerne zitieren.
Ja, na Gott. Also ich glaube, wenn ich wirklich was lernen wollen würde, dann also die Mehrzahl der Filme, die ich mir da angucke, sind da wahrscheinlich nicht so geeignet für.
Du lernst, was du nicht mit deinen Händen anfangen kannst.
Ja.
I don't know what to do with my hands. Das sind die Filme, die Lee guckt.
Eben.
Ja, nicht so förderlich.
Mhm.
Naja, gut. Apropos Filme.
Haben wir heute auch noch.
Haben wir am Start.
Ja.
Und Filme hatten wir auch in der letzten Support-Episode am Sonntag. Können wir, glaube ich, hier auch nochmal rausboxen.
Mhm.
Und du hast ja über eine Basketballserie geredet auf Amazon.
Ja, eine Doku.
Eine Doku. Wie ist sie nochmal?
Redefined.
Redefined.
Ja, Jerry Smith.
Ja. Und ich hatte The Dream Team, das Traumteam, aus 89, glaube ich, war das, diese Comedy mit Christopher Lloyd und Michael Keaton.
Könnte man auch für Basketball halten, ne? Meintest du ja schon.
Könnte man auch für Basketball halten, hat aber mit der Thematik nicht viel zu tun. Geht eher um ein paar Loonies, die aus der Anstalt ausbrechen. Darf man noch Loonies sagen? Ist das schon politisch fragwürdig? Politisch fragwürdig, oder?
Wahrscheinlich schon, ja.
Okay, alles richtig gemacht. Und die zwei Leben der Veronika gab's. Ein Film, der Lee und mich gleichermaßen
ja
verwirrt und aber auch zum Teil begeistert und
zum Teil
ratlos zurückgelassen hat. Also eine sehr interessante Rezension.
Ja.
Die wir dann irrtümlicherweise auch mit dem neuen Punkteratensystem dann ausgestattet haben, insofern.
Ja, und das ist ein ganzen Tag zu früh, frech von uns.
Naja, gut, streng genommen ist das im letzten Monat das letzte Punkteraten.
Ach so, okay.
Das musst du ja mal schon berücksichtigen. Und da geht's halt um die jeweiligen Punkte derjenigen. Und da haben wir schon einige reingeritten damit.
Ja. Okay, das ist löblich von dir. Du denkst ja an die anderen.
Ich denke an die anderen, ja. Ich bin da empathisch. Mhm. Weil mit der letzten Support-Episode, das war das letzte Raten. Und dann, dass da einer -5 und -2 bleibt, zweimal Raten in der Support-Episode tippt. Eher unwahrscheinlich.
Haben wir ein paar Leute reingeritten, ja?
Haben ein paar Leute reingeritten. Das hat dazu geführt, dass wir den schwächsten Start haben im Punkteraten aller Zeiten bisher. Da ist einfach mal die Hälfte komplett abgesprungen und hat gesagt, okay, beim Öffnungspunkteraten von Mai einfach mal gerade mal die Hälfte irgendwie hat sich da aufgerafft. Das war ein sehr überschaubarer Kreis, der da angetreten ist. Die fanden es, glaube ich, nicht so gut.
Haben alle Angst.
Naja, ein paar sind jetzt wieder nachgekommen beim zweiten Tipp jetzt von der zweiten Episode. Da haben vielleicht auch ein paar einfach nur den Start verpennt, aber... Könnte sein, dass ein paar streiken, müssen wir mal gucken.
Ja.
Aber gut, so ist das.
Ja.
So ist das mit Neuerungen, ja. Manche kommen damit nicht klar. Die sind dann, das war ja damals, wo wir die Episoden auch geteilt haben, waren immer auch ein paar, die gesagt haben, oh, ich fand das so gut, diese 4 Stunden und so in einem Block. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, dass sie jetzt zweimal kommt und dann irgendwie nur 3 Stunden geht.
Naja. Ja, Veränderungen, also gibt viele Leute, die es doof finden.
Ja.
Klar.
Bist du ein Freund von Veränderungen?
Oh ja.
Ja?
Ich sehe tatsächlich fast immer was Positives in Veränderungen.
Du siehst da mal Potenzial. Cool. Naja, dann lass ich mich zunächst mal vielleicht ein Schnurrbart stehen oder so.
Ja, mach doch mal.
Extra für dich. Ja. Ja. Fülli.
Dann bring ich auch den Mario-Film.
Dann bringst du auch den Mario-Film.
Ja, den haben wir hier geguckt.
Aber den bringst du dann nur, wenn ich ein Schnurrbart stehen lasse oder was?
So lange warte ich damit.
Davon ist es abhängig.
Genau. Dann sprechen wir uns ein bisschen ab und dann machen wir hier einen auf den Mario und Luigi.
Du bist also der Meinung, ich sehe aus wie Mario und Luigi, wenn ich mir ein Schnurrbart stehen lasse. Das ist jetzt wieder ein bisschen Racial Profiling.
Warum? Wurde mir doch auch schon unterstellt. Du musst dann halt nach Mario aussehen, weil, wer war das? Jemand von Filmfressen, oder? Die meinten auch, ich sehe aus wie Luigi mit grüner Mütze und...
Ach, da hat er so eine grüne Baseballmütze auf. Ja, genau. Das war ganz witzig. Stimmt, ja. Das war Manu, glaube ich. Als wir mit Video connected waren.
Müsste ich mir eigentlich immer besorgen, so eine grüne Mütze mit einem L drauf.
Ja. Gibt's das? Ein Team?
Bestimmt.
Irgendwo schon, oder?
Ach so, ein Team ja sowieso.
Denke ich auch, ja.
Könntest du einfach eine Lakers-Mütze holen in grün. Ist so ein bisschen strange mit den Teamfarben.
Ja, wollte gerade sagen, da gibt es ja auch verschiedene Farben, genau. Das müssen ja nicht immer die Original-Teamfarben.
In den letzten Wochen so aufgefallen, Alter, dass alle, wenn ich irgendwie in Berlin jemand mit was Basketball-Relevantem sehe, ist es zurzeit sind es immer die Lakers, aber das ist halt wieder LeBron natürlich.
Das sind angesagt. Ja. Das sind die Fanboys.
Mhm.
Wenn dann einer mit Hornets um die Ecke kommt, ist dann schon Insiderwissen, ne?
Auf jeden.
Ja.
Ja, definitiv.
Oder hier die Harlem Globetrotters.
Ja.
Harlem Globetrotters Trikot.
Mhm. Ja, das wäre dann schon wieder ein bisschen komisch. Das
sind dann die Ü70.
Ja.
Ja. Alright. So.
Ich habe heute nichts bezüglich Basketball dabei.
Hast ja sonst mal Basketball-Content. Wollte gerade sagen, jetzt wollen wir nicht wieder in die Kerbe schlagen. Reicht langsam. Kenn ich da nicht so aus?
Reicht langsam. Da kommt noch mehr, glaub mir.
Ach so, kommt noch
mehr. Ja. Reicht langsam, sagt er.
Gut, viele freuen sich ja auch, aber ist ja nicht mein Sport, haben wir ja schon festgestellt. Aber ja. Du packst ja auch gerne den Deckel drauf, wenn ich mit Fußball anfange. Du sagst, ja, jetzt kommt er mit Fußball. So, jetzt hier mit Fußball.
Ja, aber also von reicht jetzt bin ich noch weit entfernt.
Na, da bin ich ja mal gespannt.
Ja gut, waren noch nicht so viele Fußballsachen.
Nee, siehst du, also Fußball ist ausbaufähiger als Basketball definitiv. Das hatten wir schon öfter. Da brauchen wir Dennis, glaube ich, nicht aktivieren für diese Statistik. Also,
nee, das kriegen wir auch so hin, ja.
Das denke ich. Gewissermaßen geht es jetzt auch um eine Sportart, was meinen ersten Film angeht.
Aha.
Wenn man das jetzt streng genommen als Sportart nimmt. Aber
Shuffleboard.
Nee, im weitesten Sinne ist das Biken.
Aha.
Aber ein bestimmtes Bike ist hier im Zentrum. Und bei den 10 Losen, die wir gezogen haben, Anfang des Jahres, wo wir immer wieder mal ein Los rezensieren, wahllos vom Monat, waren gleich 2 Lose von diesem Support dabei, nämlich Trucker Dave. Schönen Gruß an Trucker Dave, was ist eigentlich da los? Ich habe letztes Mal schon Aufruf gestartet. Ich habe die letzte Nachricht von ihm vor einem Jahr irgendwie gesehen bei Patreon.
Oh fuck.
Der ist komplett verschollen, der Bursche. Aber trotzdem auch hier schönen Gruß. Supportet uns nach wie vor. Ich höre noch nichts von ihm. Schmeißt keine Filme mehr rein. Was ist da los? Ja. Bisschen inaktiv, aber unabhängig davon sind natürlich die ganzen Lose von euch, die ein bisschen eingeschlafen sind oder die keine Ideen mehr haben, sind natürlich trotzdem noch im Umlauf. Und da haben wir den Film BMX Bandits gezogen. Die BMX Bande, wie er auf Deutsch heißt.
Ach ja. Ja, aber dann hoffen wir jetzt auch mal, dass er das überhaupt hört.
Ja, wir hoffen, dass er das hört. Aber ansonsten, ich meine, ist ja nicht so, dass die anderen jetzt die Rezension nicht hören dürfen, nur weil das jetzt ein Los von Trucker Dave war. Also ist jetzt nicht so, dass ihr abschalten müsst.
Nö, aber es ist halt sein Los.
Ist sein Los, aber alle anderen, herzlich willkommen. Ihr dürft euch auch diese herrliche Rezension hier reinfahren.
Ja.
Und das ist ein australischer Film. Und meine Frage, hast du ihn schon mal gesehen?
Nee.
Hast du noch nicht gesehen?
Nein.
Dann gehörst du wohl zu meiner Gruppe, weil das ist ein Film, den auch viele so als Film ihrer Kindheit bezeichnen.
Ach so?
Ich war unter anderem, also ein paar haben richtig nostalgische Gefühle für diesen Film, weil ich war tatsächlich mit meinem Kumpel, mit dem wir immer FIFA gezockt haben, und wir haben immer DVDs und Blu-rays gespielt, der das Turnier irgendwie gewinnt oder der diesen Tagessieg dann einfährt. Und der hat sich damals auch diesen Film von mir gewünscht, als der gewonnen hat, und war total entsetzt, dass ich den nicht kannte. Und er meinte so, wie, du kennst den nicht und so. Der lief doch tausendmal im Fernsehen und das ist so ein Kind seiner Jugend und Kindheit gewesen. Bei mir ist der komplett irgendwie an mir vorbeigegangen und für den war das ein absoluter Kultfilm. Und so hat Trucker Dave auch damals diesen Wunsch eingeleitet.
Mhm. Von wann ist denn der?
Von wann?
Ja.
1983.
83?
Ja.
Okay.
1983 ist ein australischer Film und der Regisseur des Ganzen war Brian Trenchard Smith. Der hat den Film Der Mann von Hongkong zum Beispiel inszeniert. Von dem ist auch aus der neueren Geschichte Drive Hard. Dieser Film mit John Cusack, Thomas Jane, den habe ich tatsächlich auch gesehen. Das ist eine ziemliche Gurke.
Mhm.
Und das Drehbuch stammt von Patrick Edgeworth. Der ist primär bekannt, weil er Autor für Neighbours war damals, die australische langlebige Serie, von der ich jetzt mal recherchiert habe, wie viele Episoden es mittlerweile gibt. Hast du da eine Schätzung?
Na, das ist im vierstelligen Bereich.
Das ist im vierstelligen Bereich, da hast du recht.
Aber wie viele?
Das ist sogar Richtung fünfstelliger Bereich.
Oh, so viel gleich.
9.199 Episoden gibt es von Neighbours mittlerweile.
Okay.
Das ist einiges. Und da durfte Patrick Edgeworth einige Episoden davon zu Papier bringen. So, kommen wir zu BMX-Bandits. Die BMX-Bande, wie hier in Deutschland hieß, da geht es darum, dass zwei Rumtreiber und deren beider Girl of Their Dreams, beide sind quasi total verliebt.
Mhm. In die gleiche Frau.
In die gleiche Frau. Und das ist eine junge Supermarktmitarbeiterin, also das ist eine Supermarktmitarbeiterin, die hilft halt auch so, ist halt auch eine Teenagerin.
Mhm.
Die heißt Judy. Und Judy, das ist die prominenteste Person hier in diesem Cast, das ist die zweite Rolle von Nicole Kidman.
Mhm.
Blutjung, 16 Jahre alt damals, aus knapp 200 Mitbewerberinnen die Rolle bekommen. Und diese drei Teenager wollen Kohle machen, indem sie den Hafen einer Insel, außerhalb von Sydney sind wir, mit einem Boot nach Krabben durchsuchen. Und dann wollen die diese Krabbennester praktisch illegal ausheben und selber verschabeln, was die Fischer da positioniert haben. Aber statt Krabben finden sie unter Wasser eine Kiste, die da vorübergehend verstaut worden ist oder versteckt worden ist. Und da sind Walkie-Talkies drin. Und diese Walkie-Talkies, die wurden bei einem Banküberfall benutzt. Und die zwei Hiwis von diesem Oberbösewicht, der diesen Banküberfall durchgezogen hat, die fahren noch mit dem Boot an den Kids vorbei, als die nämlich die Walkie-Talkies schon rausgefischt haben. Und checken, die haben ihre Walkie-Talkies, weil die kommen da an und es ist nichts mehr da. Und das sind logischerweise auch Beweismittel, die diesen Banküberfall irgendwie, also die bösen Jungs dann in die Bredouille bringen könnten, weil das ja Beweismittel für diesen Banküberfall sind.
Mhm.
Zudem muss man sagen, dass die dortige Polizei auf derselben Frequenz halt arbeitet, wie die Walkie-Talkies eingestellt sind. Das heißt, wenn die Teenager jetzt untereinander kommunizieren, dann hört die Polizei mit und findet das ganz amüsant, was die da so untereinander labern.
Mhm.
Versuchen aber natürlich dann auch dadurch, durch die Jungs, durch die beiden Jungs und durch das Mädel an die Drahtzieher dieses Banküberfalls zu kommen.
Okay.
Aha. Ja, und jetzt flüchtet unser Trio quasi von den Bad Guys. Und dieses Trio sind alle miteinander drei große BMX-Fans, wie der Titel schon verlauten lässt oder vermuten lässt. Das, die haben alle drei verschiedenfarbige Helme. Und dann hast du so eine fancy Montage, wo halt so einen billigen Popsong Nicole Kidman in ganz jungen Jahren halt irgendwie da ihre BMX-Tricks macht und so über eine Stufe fährt und dann so Treppen runterfährt und weiß ich nicht was alles.
Mhm.
Ist der Wahnsinn. Und und besonders praktisch sind dann auch diese drei verschiedenfarbigen Helme, weil man ja so die Protagonisten unterscheiden kann.
Klar.
Und was noch praktischer ist, ist, dass man halt durch die Helme halt so weit runtergucken kann beim Fahren, dass man auch nicht sieht, dass das nicht die Schauspieler sind, die da mitfahren, sondern dass das Stunt-Driver sind, die das auf jeden Fall können.
Mhm.
Anders wäre das vielleicht ein bisschen schwerer zu verstecken gewesen. Und diese zwei Banditen, die Henchmen praktisch von dem Bösewicht, die sind halt sehr überzeichnet und laut. Also es ist halt wie aus so einer billigen Bud Spencer-Comedy, so sind die halt charakteristisch dargestellt. Die sind halt immer diesen drei Teenies auf den Fersen und der eine hat halt auch so einen ganz dünnen, da sind wir wieder, so einen ganz dünnen Schnurrbart und trägt halt so einen türkisen Anzug und redet halt total laut und der andere hat halt so blondierte Haare und so und ist halt so ein bisschen prollig drauf. Mhm. Und diese beiden folgen den beiden Jungs und dem Mädel. Und die haben unter anderem, als die drei Teenies dann auf so einen Friedhof zum Beispiel flüchten über die Friedhofsmauer, ziehen die sich so gruselige Masken über, damit die nicht erkannt werden von den Teenies, wenn sie die dann zur Strecke bringen. Mhm. Und dann verfolgen mit diesen gruseligen Masken auf dem Friedhof praktisch diese drei Teenager. Und das ist natürlich super spannend, weil das so ein gruseliger, vernebelter Friedhof ist in der Nacht. Das ist so, also so stelle ich mir eine TKKG-Verfilmung vor. Mhm. Wenn es gab ja, glaube ich, auch ein paar, oder? Es gab auch eine Serie, oder glaube ich, von TKKG irgendwann mal.
Bestimmt.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Tonalität. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Art. Also ist ein absoluter Kinderfilm. Und und von der Warte muss man das betrachten. Wenn man hier keine nostalgischen Gefühle hat, dann ist das halt ein Kinderfilm, so, wo ich mich auch frage, okay, ich finde es nicht mehr so mega spannend. Mhm. Mit Ü70. Aber es hat ein paar putzige Momente, aber mehr auch nicht. Und ich finde es auch lustig, dass hier gesagt wird, dass man natürlich aus Versicherungsgründen oder aus Gründen, dass sich die Schauspieler vielleicht verletzen, natürlich hier nur Profis hat, die auf den BMX-Rädern fahren und die auch die harmlosesten Sachen dann übernommen haben, selbst irgendwie so drei Stufen runterzufahren und so, damit die sich nicht verletzen. Mhm. Und dann gibt es aber so Momente, wie ich gerade erwähnt habe, wo diese drei dann tatsächlich, da siehst du ja, dass es die drei sind, also die Schauspieler, die Originalschauspieler, wo die über so eine spitzen Friedhofstoreingang klettern, der halt verschlossen ist, mhm, weißt du? Und oben sind halt so Spitzen, wo die sich halt wirklich ernsthaft verletzen können. So. Und da klettern die halt so rüber, weißt du? So. Das sind halt keine Stunts mehr. Wo ich denke so, okay, da habt ihr jetzt nicht an eure Versicherungsgründe gedacht, sondern nur jetzt, wenn man drei Stufen Fahrrad runterfährt, fand ich schon auch lustig. Und am Ende wird natürlich auch erwähnt, dass don't try the stunts at home, weil es wurde nur von Profis werden diese Stunts hier ausgeführt und nicht, dass ihr auf die Idee kommt, euren BMX-Rädern da hier irgendwas nachzumachen. Das sind also so ein bisschen Jackass-mäßig, kommt auch noch mal eine Warnung am Ende.
Aber am Ende, ja?
Ja, ganz am Ende. Ja. Und das ist eben das Ding so, also ein paar nostalgische Gefühle für BMX-Bandits. Wenn ich ihn jetzt also als Erstsichtung gesehen habe, ist das natürlich ein sehr harmloser Film. Das hat aber einen bestimmten Grund. Das war tatsächlich einer der ersten großen westlichen Filme, die in der DDR in die Kinos gekommen sind.
Ach.
Weil die ja alles wegzensiert haben, was es gab. Ja, das war schon so eine Art Blockbuster, weil der lief wochenlang in den Kinos. Das war so das absolute Highlight.
Okay.
BMX Bandits im Kino. Und da sind halt auch, Trucker Dave hat mir, glaube ich, damals erzählt, dass er da irgendwie 10-mal reingerannt ist oder so. Mhm. Und das war mit über 4 Millionen Kinogängern in der DDR.
Wow.
Auf jeden Fall ein Riesenerfolg, damals im Jahr 1983.
Krass.
Ja.
Ist echt viel.
Hat ein Budget von 1 Million gehabt. Ja, ist so ein...
Und schon in der DDR wieder alles eingespielt.
In der DDR alleine alles eingespielt, ja. Muss ich mir vorstellen. Ja. Mit ihren Ostmark sind die da ins Kino gerannt. Fand ich schon auch lustig. Und das ist wieder so ein knapp 1,5 Stunden Film, wo es früher noch einige mehr gab als heutzutage. Heutzutage geht ja, keine Ahnung, jeder Disney-Zeichentrickfilm geht ja irgendwie 4,5 Stunden. Mhm. Das gehört ja zum guten Ton heute, dass man mindestens 3 Stunden im Kino läuft. Ist von 1983 und habe ich jetzt gesehen. Mhm. Und ist harmlos. So, ich war schon mal besser unterhalten bei Filmen. Ich bin hier ein bisschen rausgewachsen aus der BMX-Bande. Mhm. Aber los abgehakt und gesehen und irgendwie ganz putzig und natürlich eine sehr kleine Nicole Kidman mit ihren roten Löckchen, aber insgesamt. Also ohne Untertitel wäre ich hier aufgeschmissen gewesen, weil...
Ach echt, so ein krasser Dialekt,
ja? Mieser australischer Sydney-Akzent, alle drei mit ihren Rass, Rass und so. Und die haben ja schon eine spezielle Art, Englisch zu sprechen. Und da war ich schon dankbar über den einen oder anderen Untertitel. Aber
habe ich Story heute auch halt, so einen Film, ey.
Achso. Mhm. Ja, die Story ist halt so TKKG. Kann mir jetzt voll vorstellen, dass das mal so ein, dass das so eine Hörspielfolge ist aus irgendeiner Serie. Selbst für die drei Fragezeichen, das ist wahrscheinlich zu kindlich. Ja,
aber ist das dann zumindest halbwegs kurzweilig oder hast du dich da durchgequält?
Naja, so eine Mischung aus beiden. Durchgequält ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber kurzweilig wäre wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben. Mhm. Irgendeine Mischung aus diesen beiden Sachen.
Okay.
Die BMX-Bande, Punkte. IMDb 5,5. Metascore 53. Rotten Tomatoes ist bei 6,3 von den Critics.
Mhm.
Hört, hört. Vielleicht auf Roger Eberts Best Movie List, weiß nicht. Hat sich nur nicht getraut, das offiziell zu machen. 3,5 gibt es vom Publikum bei Rotten Tomatoes und Letterboxd ist bei einer 2,8. Jetzt geht's ans Raten.
Das ist gar nicht mal einfach.
Steigen wir doch gleich so ein.
Ja, ist wirklich tricky. Ich sag 4,5.
Na, halben Punkt bist du daneben. Eine 4. Mhm. Für die BMX-Bande. Grüße an Trucker Dave. Hoffe, alles ist senkrecht. Und hoffe, du hattest Spaß bei den zwei Losen. Meldet sich gar nicht. Hier, die Schlange im Schatten des Regenbogens. Nee, die Schlange im Schatten des Adlers, so heißt er, der Jackie Chan-Film. Haben wir auch von ihm gezogen.
Regenbogen ist auch schön.
Naja, es gibt die Schlange im Regenbogen. Den hatte ich ja hier, diesen
Voodoo-Film. Ja, ja, aber im Schatten des Regenbogens.
Und jetzt habe ich einfach, ganz geil. Jetzt habe ich einfach ein Mashup aus diesen beiden Filmen gemacht. Schon ganz witzig. Hätte ich noch ein paar andere Filme noch einbringen können. Die Schlange im Schatten des Regenbogens der Police Academy. Mhm,
genau.
Sowas. Alright. Ich übergebe das Zepter.
Okay. Dann bringe ich einen längst überfälligen Losfilm. Das war mein Los für April.
Das wiederum gehört zum guten Ton, dass man die Losfilme erst im Folgenmonat bringt.
Natürlich, ja. So kennt man mich.
Das ist so wie Finn. Finn bringt seine Losbeiträge immer am 30. und 31. des Monats. Ja, so auf die letzte Minute.
Okay.
Von wegen so, ich lasse mir noch Zeit.
Ja, warum nicht?
Ist ja noch dieser Monat. Und so bist du dann auch mit den Losfilmen, mit dem Rezendieren.
Ja, aber du hast, glaube ich, gesagt, dass dieser Supporter, von dem das losstammt, dass der ähnlich wie Trucker Dave auch so ein bisschen verschollen ist.
Das stimmt, ja, das ist der Christian.
Ja.
Da frage ich mich auch, was da los. Hat ja bei Alessandro auch immer fleißig kommentiert, hat irgendwie eine Tasse von Alessandro verlost gekriegt und
die wollte er nicht.
Auf den Versuchen, dass ihn kontaktiert, um zu wissen, wo er die hinschickt, kam nichts. Und das ist ein aktiver Typ, der normalerweise immer kommentiert hat und bei YouTube und so. So ähnlich wie Trucker Dave, der hat ja auch immer, ich war ja mit denen immer im regen Kontakt
.
Die beiden sind verschollen.
Mensch.
Na, aber beide noch im Supporterpool, insofern keine Ahnung, was da los ist.
Ja, trotzdem müssen wir jetzt eine Bitte melde dich Meldung raushauen.
Ja, wer hat das moderiert immer?
Kai Pflaume.
Kai Pflaume, ja, den schicken wir dann auf, schicken wir auf jeden Fall für euch vor die Haustür. Die Kai.
Kai. Ja. Oh, ja, da habe ich neulich auch was gesehen auf Social Media, Alter. Das sind so viele Leute, sind mir so peinlich auf Instagram und Co. Und er gehört auf jeden Fall dazu.
Ach so?
Naja.
War doch immer so der Vorzeigeschwiegersohn des deutschen Fernsehens, oder?
Dann habe ich neulich hat er so ein Werbeding gemacht, wo er irgendwelche Hoodies und halt ganz lockere Casual-Klamotten trägt und irgendwie funktioniert es nicht. Ey, für mich ist das so ein nein, weil im Anzug sieht er ja, macht er ja eine gute Figur, finde ich.
Und da sieht er verkleidet aus.
Smarter Typ, ja, eben in den Hoodies und so wirkt das irgendwie alles ein bisschen schwierig.
Okay.
Ja.
Bisschen schwierig ist geil.
Nichtsdestotrotz, bitte melde dich, Christian. Auch ohne Kai Pflaume.
Ja.
Wir würden sehr gerne wissen, was mit dir los ist und hoffen natürlich, dass es dir gut geht.
Ja, das hoffen wir natürlich auch, also für beide.
Und dieser Film, den habe ich eben im April gezogen und Guess hat dann gleich mal die Fake News schlechthin rausgehauen und behauptet, das wäre ein A24-Film.
Nee, das habe ich nicht gemacht.
Sondern?
Sondern ich habe schon gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, glaube ich, ich habe das schon so eingeläutet, dass du hier nicht reingrätschen kannst, sagen kannst, das ist eine miese Behauptung, sondern ich weiß, dass ich das in Klammern gesetzt habe.
Okay, gut. Ja. Jedenfalls stimmt's nicht. Ist kein A24-Film. Aber hätte mich auch nicht gewundert, wenn hier A24 draufsteht. Also der hat auf jeden Fall das Potenzial in die Richtung, weil der ist schon auch ein bisschen speziell.
Okay.
Aber ein Film, von dem ich eben schon echt viel Gutes gehört hatte und deswegen schon lange Bock hatte, mir den anzugucken. Er ist von 2014 und heißt Mami. Mhm. Und echt ein Film, der in der Kritik ordentlich gefeiert wird. Also der hat 59 Preise abgesahnt, dann noch 67 Nominierungen, also insgesamt schon gerade für so einen kleinen Film bei Festivals echt ordentlich Furore gemacht. Und deswegen schon, glaube ich, eine ziemlich eingeschworene Fangemeinde. Und es gibt Leute, die den Film wirklich über alle Maße feiern.
Zählen die Goldenen Himbeeren eigentlich auch als Preise?
Bestimmt.
Wenn da so eine Statistik da aufgestellt wird?
Bestimmt.
Ist dabei, oder?
Dürfte ein bisschen verblassen bei der Anzahl der ganzen Preise, die der hier bekommen hat. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt in diesem Fall, dass sie da dabei waren. Ich habe mir die jetzt nicht alle angeguckt. Hm. Aber theoretisch müssten die dazu zählen, klar.
Okay.
Das heißt, bei IMDb, ja, definitiv.
Das heißt, wenn da jetzt stehen würde so 30 Preise, dann könnten das theoretisch auch so die goldene Pflaume Ja. Die goldene Kreislaufe und goldene Himbeere und so
sein. Das wär's, ey. Warum ruft er da nicht einen Preis ins Leben und nennt das die goldene Pflaume?
Ja, er macht ein Filmfestival und prämiert die schlechtesten Filme.
Die schlechtesten Filme, ja, genau. Gibt's die goldene Pflaume. Geil. Ja. So, aber du hast ja auch was von dem Film gehört und bist da anscheinend auch irgendwie interessiert dran.
Ja. Hm. Wurde mir auch von links und rechts noch zugetragen, als dieses losgezogen worden ist, von wegen, ja, guckt auf jeden Fall mit, das ist geil. Also ich glaube, Jens Mann war einer von denen, die gesagt haben, den sollst du mitgucken, aber bin gespannt. Ich habe dann gesagt, mal gucken, wie Lee mir den schmackhaft macht.
Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, ist ein spezieller Film. Mhm. Jetzt der Knackpunkt an der Sache. Regisseur und Drehbuchautor Xavier Dolan. Oder Dolan, das ist hier ein bisschen schwer zu sagen, weil Kanadier. Aber ich meine eben Franco-Kanadier, weil dieser Film spielt komplett in der Umgebung von Quebec.
Okay.
Beziehungsweise ein bisschen außerhalb. Das ist ja auch Thema, dass es dann wieder in die Stadt zurückgehen soll und nicht und so. Aber ausschlaggebend dabei, das Ganze findet auf Französisch statt.
Lee hat die Anführungszeichen in der Luft gemacht.
Ja, das ist natürlich bei so einem Audio-Podcast enorm sinnvoll, aber wir unterhalten uns ja hier und das ist...
Ach so, die alle hören dazu.
Nee, das ist scheißegal.
Okay.
Nee, weil das ist echt tricky. So, ich habe ja bei französischen Filmen natürlich trotzdem auch immer irgendwie dann deutsche oder englische Untertitel an, weil ich sonst halt einfach Schiss habe, irgendwie was zu verpassen. Und jetzt gerade bei so Filmen wie von Dupieux oder sonst wie, haben wir in letzter Zeit viel Französisches gesehen. Da verstehe ich schon immer so, je nach Dialekt und Tempo, halt bis zur Hälfte oder so oder gegebenenfalls auch noch mehr. Und manchmal kommt man da ja auch wieder so ein bisschen rein, hört sich rein und so weiter. Und wenn man mit der Sprache ein bisschen was anfangen kann, dann geht das in der Regel. Ja, bis dieser Film kam. Weil ich habe das als Französisch erkannt, aber habe mich so bescheuert gefühlt, weil ich dachte, Alter, was zur Hölle reden die da? Das klang wie so ein derber Remix von Französisch. Ich habe hier also wirklich so höchstens jedes fünfte oder zehnte Wort verstanden. Also je nachdem, was die erzählen. Zwischendurch dann immer so ein, zwei englische Wörter mit drin. Und ich dachte, ganze Zeit, Alter, was zur Hölle ist das für ein Dialekt? Hab dann halt nachgelesen. Und das ist eben wirklich dieser Slang, den die in Quebec sprechen. Das ist eine komplett eigene Sprache.
Alter. Das ist regional, ja.
Das hat nichts mehr mit Französisch zu tun. Das ist wirklich so krass. War dann auch in den Trailer-Effects, dass halt selbst Franzosen hier völlig aufgeschmissen sind, weil das ist wirklich so ein spezieller Dialekt.
Ja, das hört sich an wie diese indischen Filme, die wir hier teilweise hatten, wo wir auch darüber geredet haben, dass die ja halt zwischendurch auch immer wieder englische Worte einstreuen, weißt du, wegen dem Kolonialismus damals, die sich eingebürgert haben in bestimmte Regionen und die dann aber wiederum indisch, also das kann es nicht als Englisch sehen, weil dazwischen auch immer wieder indische Worte sind und so.
Ja, aber also gut, der englische Anteil ist hier wahnsinnig gering. Es ist schon alles Französisch.
Immer vereinzelt.
Aber halt Französisch auch schon komplett anders ausgesprochen. Also es sind gar nicht die Worte, die hier das Problem sind, sondern es ist schlichtweg die Aussprache.
Okay.
Also ich habe dann so, natürlich irgendwann hatte ich auch den Ehrgeiz zu blicken, wie das strukturiert ist, warum das so anders klingt und habe dann vereinzelt bei Worten festgestellt, dass vor allem die Diphthonge sind, so diese... Jetzt guckt mich fragend an. So,
die was?
Ein Diphthong ist so ein Mischlaut aus zwei Buchstaben, also Ei, Oi und sowas. Also weil EI wird ja Ei gesprochen und nicht EI. Was sieht man?
Und doch nicht doppelklicken, ey!
Du Keck, Alter. Und im Französischen hast du das natürlich auch total viel. Jetzt einer sagt moi, ist das ja M-O-I und das Oi ist ja nicht O-I gesprochen, sondern ist ja so ein Mischlaut, eben Diphthong. Und das sprechen die aber komplett anders aus. Und das ist wirklich, das war so maximal verwirrend. Aber ja, Untertitel und so, kein Problem.
Hey.
Und das war auch nicht das Einzige, was verwirrend war, weil der Film steigt ein und ich dachte, okay, nette Spielerei. Und dann blieb das aber so. Weil dieser Film kommt mit einem Bildverhältnis von 1:1 daher.
1:1, warte mal.
Quadratisch. Und zwar in der Mitte des Bildes.
Das heißt, oben und unten hast du auch nochmal... Hast du auch nochmal schwarz?
Nee. Das ist in der Mitte des Bildes ist es genau quadratisch. Also du hast die Höhe ausgefüllt, aber links und rechts hast du halt enorm breite schwarze Balken.
Okay.
Und das natürlich auf einem Fernseher, der halt irgendwie für 16:9 ausgelegt ist, wirkt dann dieses quadratische Bild in der Mitte fast so, als würdest du dir eine Instagram-Story angucken.
Ich meine, 4:3 ist ja dann sonst das normale quadratische Format, was ja schon verwirrend
ist. Das ist ja nicht quadratisch, weil 4:3.
Ja, stimmt. Ja.
Ne, aber wir hatten das bei Lighthouse ja natürlich, da war es, wobei da war es auch nicht ganz 1:1, da war es ja 1 zu 1, irgendwas.
Ich erinnere mich.
Dieses Fritz-Lang-Format, aber hier hast du halt wirklich 1:1. Das ist ein quadratisches Bild in der Mitte des Bildes. Mhm. Und das ist gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und ist eine Spielerei, da hatten wir es schon ein paar Mal von, die leider nicht groß begründet ist. Der Regisseur hat dazu mehrfach was gesagt in Interviews und hat immer wieder betont, die einzige Absicht, die er damit verfolgt hat, war, das sollte die Emotionen der Figuren verstärken. Weil natürlich hast du durch so einen reduzierten Bildausschnitt, bist du zwangsläufig näher dran und es wirkt dadurch sehr viel intimer. Und klar, du hast einen anderen Fokus, zwangsläufig. Mhm. Ja, und das ist aber halt wirklich eine Spielerei, die dann auch noch an 2-3 Momenten so bedient wird, dass sich das Bild dann in gezielten Momenten erweitert. Und dann hast du plötzlich ein 16:9 Bild. Aber wirklich nur 2-3 Mal. Und Okay. Das ist dann eben eine Spielerei, weil das soll dann signalisieren, dass das ein Moment ist, wo sich jetzt eine gewisse Freiheit auftut oder eben mehr Möglichkeiten als davor in dem Szenario.
Sehr plakativ, oder?
Ja, eben. Das. Und das ist, ja, ist nicht ohne, es hat auch wirklich was Anstrengendes über viele Passagen, weil dieser Film geht 2:19 und das in diesem Format. Und es ist halt schon eine Herausforderung, zumal es hier auch nicht rund um das Format gebaut wurde. Also ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt die Idee kam, das in diesem Format zu erzählen. Mhm. Ob das schon in der Pre-Production der Fall war, weil bei The Lighthouse war es ja wirklich Teil des Konzepts. Da wurde ja auch die ganze Architektur drumherum und so, das wurde ja alles so gebaut, damit das in dieses fast quadratische Ding halt geil reinpasst und du eine Symmetrie erzählen kannst. Und hier...
Ja eben, da ging es auch um dieses Klaustrophobische, also da macht es ja auch wirklich Sinn.
Ja. Und hier bist du halt dadurch einfach sehr nah an den Figuren dran, aber es ist ansonsten halt eben eher eine Spielerei, die ich mehr anstrengend als zuträglich finde.
Hast du nicht gefühlt?
Na, also in manchen Momenten sorgt das natürlich durch diese Intimität für eine starke Wirkung, aber es ist eben über die Strecke des Films dann doch oft anstrengend. Ja, jetzt erzähle ich mal die Handlung. Es geht um Diane Depré. Die ist 46 und seit 3 Jahren Witwe. Die hat einen Sohn, Steve. Und Steve ist ein echtes Problemkind. Der ist 15 und zu Beginn des Films war der in so einer Institution untergebracht. So eine Art Heim. Und das war auch nicht das erste, wo er war, weil er eben wirklich sehr verhaltensauffällig ist und ADHS hat. Und das aber auf einem Level, was wirklich für sein Umfeld große Probleme bereitet. Deswegen eben diese Heime. Und der ist aber dann von Heim zu Heim gekommen und das Ganze endete eben damit, dass der jetzt im letzten Heim, wo er war, die Cafeteria in Brand gesteckt oder etwas in der Cafeteria in Brand gesteckt hat. Dadurch wurde das Gesicht eines anderen Jungen im Heim tierisch verbrannt. Und dann haben sie ihn da rausgeschmissen. Mutter angerufen und gesagt, so, du musst ihn hier abholen, das geht nicht mehr. Wichtig daran ist, dass der Film zu Beginn mit einer Texttafel einsteigt oder Texttafeln, wo kurz erläutert wird, wie jetzt die Situation ist. Weil die erzählen eine sehr nahe Zukunft in Kanada und erzählen, dass es da eine andere Gesetzeslage gibt, was eben die Betreuung von solchen Kindern angeht. Die sagen, dass es ein Gesetz gibt, was erlassen wurde, was dem Staat ermöglicht, diese Kinder eben in Heime zu stecken. Und da wird halt so ein bisschen die Rahmenbedingungen geschaffen für dieses Szenario, worüber dann gerechtfertigt wird, dass die in der Situation sind, in der sie sind. Weil normalerweise, komme ich gleich zu. Also jetzt ist erstmal so, dass die wird auch nur Dai genannt, ne? Also Diane wird Dai abgekürzt. Und Dai geht dann dahin, um ihren Sohn abzuholen und ist dann auch schon zu der Heimleiterin total pampig. Und man merkt relativ schnell, Madame ist... Man könnte das als White Trash bezeichnen. Wird auch von ihrem Umfeld entsprechend behandelt und sitzt da eben Kaugummi kaunt und also wirklich so krass Marissa Tomei irgendwie, die Schauspielerin, das ist wirklich abgefahren. Also die Dame, die spielt, heißt Andor Wall, hat auch schon in fast allen Filmen des Regisseurs mitgespielt und ist in Kanada eine ziemliche Größe. Und die macht das mal richtig gut. Aber so krasse Marissa Tomei-Vibes.
Ja, die hat ja schon mal dieses Rollenprofil erfüllt, ja.
Ja. Und das macht die halt richtig gut. Also du kaufst dir wirklich zu 100% ab, dass das so eine Frau ist, dass die so tickt und dass die so drauf ist und dass die eben auch so mit Leuten umgeht. Mhm. Na, und dann ist sie eben dort bei der Heimleiterin und muss da den Papierkram erledigen und die erzählt ihr halt erstmal, was ihr Sohn alles angestellt hat. Und die Mutter verkauft das aber gleich so nach dem Motto, dann ist die Heimleitung halt unfähig. Wenn die nicht in der Lage sind, einen 15-Jährigen zu bändigen, dann machen die ja offensichtlich irgendwas falsch.
Okay.
Ja, und dann holt sie Steve ab und Steve ist mördergut drauf, freut sich sehr, seine Mutter wiederzusehen, umarmt sie, küsst sie und hängt die ganze Zeit an ihr dran. Und man merkt sofort, die beiden haben ein sehr inniges Verhältnis. Die lieben sich sehr. Das geht in manchen Bereichen schon fast in so eine Richtung Ödipus-Komplex, weil der Kleine da wirklich ein viel zu intimes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Und wichtig dabei aber, dass die sich eben beide so als Team verstehen und da eben auch nichts zwischenkommen kann. Okay, das ist im weiteren Verlauf des Films halt spielt das eine große Rolle. Das
ist natürlich jetzt super witzig mit der Vorlage, weil der erste Film, an den ich gedacht habe, ist Cyrus. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm,
kenn ich.
Und du weißt, wer die Mutter spielt?
Marissa Tomei.
Marissa Tomei, ja. Und Jonah Hill ist ja dann so ihr Sohn, auch mit diesem Ödipus-Komplex. Mhm. Also dann haben wir ja gleich die gleiche Schauspieler, die du gerade genannt hast, in diesem Film, der mir als erstes aufgepoppt ist. Mhm. Witzig. Okay.
Ja, und dann läuft sie mit Steve nach Hause, weil sie auf dem Weg dahin hat sie mit ihrem Auto einen Unfall und das Auto ist Schrott und deswegen ist sie jetzt zu Fuß unterwegs und holt Steve ab. Und dann geht es erstmal darum, sich jetzt zu überlegen, was man machen kann, weil dadurch, dass jetzt Steve zu Hause ist und sie auf ihn aufpassen muss, und der eben so ein Problemkind ist, dass man den auch mit 15 nicht mal ein paar Stunden alleine lassen kann, muss sie mit ihrem Job was ändern, weil die hat so einen Bürojob, wo die aber auch nur Kaffee kocht und irgendwelchen Kopien macht, weil die hat halt gar keine Ausbildung und ist halt auch da einfach White Trash. Und jetzt kann sie diesen Job nicht mehr ausführen. Die hat davor immer den Chef so ein bisschen mit ihren Brüsten bezirzen können und jetzt ist der Chef aber gerade nicht da. Stattdessen sitzt da seine Frau und die sagt, ja, Shorty, da kannst du lange mit deinen Brüsten wackeln. Ist nicht. So, wenn du jetzt halt hier nicht herkommen kannst, ist nicht unser Problem, dann bist du halt raus. Mhm. Na, und so muss sie sich jetzt eben andere Einnahmequellen überlegen und ist da halt hart am Struggeln. Parallel dazu hat sie halt den echt schwierigen Steve an der Backe, der halt auch immer wieder nicht nur Faxen macht, sondern halt auch Gewaltausbrüche an den Tag legt, die schon weit über, na, er hat jetzt mal einen kleinen Ausraster hinausgehen. Mhm. Der ist also wirklich gewalttätig. Ja, und deswegen ist das auch mit der Schule so ein Problem. Jetzt haben wir aber gerade den Sommer und jetzt muss er halt gucken, dass er irgendwie Anschluss kriegt an den Lernstoff der Schule. Und da kommt eine Person zum Einsatz, nämlich die Nachbarin gegenüber. Das ist eine Frau, die da als auch erst seit kurzem wohnt, weil die mit ihrem Mann da hingezogen ist. Er ist Programmierer und hat in Quebec gearbeitet und jetzt sind die so auf der Zwischenstation, bis klar ist, wo sein Job ihn als nächstes hin verschlägt. Und so wohnen die den Sommer über da in diesem Vorort und sind eben die Nachbarn, beziehungsweise wohnen direkt gegenüber. Und diese Dame, Kyla, mit der freunden sich die beiden so ein bisschen an. Also Dai und Steve. Weil sie war Lehrerin, es gab aber offenbar irgendein Erlebnis, was bei ihr ein Trauma verursacht hat, weil seitdem hat sie sprachlich echt Probleme. Die ist am Stottern, oftmals sieht man, dass sie einen Satz sagen möchte, aber ihn nicht rausbringt und hat da halt echt Probleme und kann deswegen so nicht mehr unterrichten. Und jetzt freundet die sich aber eben mit Steve und Dai an und kann Steve helfen, was so seine Lernschwierigkeiten angeht und das Nachholen des Stoffes. Und kann da so ein bisschen den Tutorposten übernehmen. Und irgendwie haben die beiden dann auch einen Draht zueinander. Und helfen sich so ein bisschen gegenseitig. Natürlich ist das hier so die Entwicklung. Ja, und so geht's in dem Film dann drum, ob Steve mit seiner Art die Kurve kriegt, ob da ihr Leben wieder in den Griff bekommt oder ob das jetzt erst recht alles den Bach runtergeht, dadurch, dass Steve wieder zu Hause ist. Und natürlich gibt's dann auch noch mal einen Mann, der eine Rolle spielt, der das Potenzial hat, den beiden echt zu helfen, weil dieser Vorfall in der Cafeteria in dem Heim, der zieht Kreise, weil die Eltern des verbrannten Jungen haben dann natürlich geklagt und plötzlich steht da ein sehr hohes Strafgeld im Raum, was sich da natürlich nicht ansatzweise leisten kann und so braucht sie halt echt irgendwie Hilfe von einem Anwalt. Problem ist da wieder der Ödipus-Komplex des Kleinen, weil der sieht natürlich jedem Mann, der auch nur ansatzweise ins Leben der Mutter tritt, sofort eine Gefahr. Mhm. Ja.
Ja, das klingt wirklich so, als könnte das ein A24-Film sein. Auch nach deiner Handlungsbeschreibung. Mhm. Also von der Story und von der Optik und von den Spielereien.
Eben. Ja, DOP war hier André Turpin. Das ist der Herr, der bei Incendie die Kamera gemacht hat.
Okay.
Also ebenfalls Franco-Kanadier und eben Villeneuve erprobt. Und manche Bilder sind hier auch echt stark. Ich habe allerdings ein großes Problem mit dem Einsatz der Musik hier.
So einer.
Die ist schlichtweg nicht gut. Und es ist nicht so, dass du hier irgendwie, dass hier nervige klassische Musik oder so zum Einsatz kommt oder dass es wieder diese atonale Geschichte ist, wo man das Gefühl hat, das soll hier Murder Artsy sein. Mhm. Ist eher das Gegenteil. Du hast hier viel zu bekannte Songs, die an Stellen eingesetzt werden, wo sie in meinen Augen einfach nicht funktionieren. Davon, wie das abgemischt ist, mal abgesehen und so. Aber du hast hier halt dann eine...
XLF oder was?
Du hast dann so eine Montagesequenz und dann läuft halt knallhart Wonderwall.
Okay.
Ich würde denken, der Song ist zum einen hart vorbelastet und zum anderen inhaltlich so festgelegt, dass der schon echt passen muss auf einen bestimmten Moment und den kannst du nicht auf so eine recht belanglose Montage packen, finde ich, aber
ist ja mittlerweile so voll der Joke-Song, wenn es darum geht, dass einer zur Gitarre greift oder so, weißt du? Weil es immer heißt so am Lagerfeuer, wenn einer sitzt und so weiter, dann spielt er Wonderwall. Allein schon deswegen ist dieser Song vorbelastet, wie du so schön sagst.
Ja, und dann hast du hier eben so Slow-Mo-Momente mit sehr bekannten Pop-Songs und dann diese Lens-Flares und, weißt du, Lichteinstrahlung, das ganze Gedöns und das wirkt dann irgendwie wie so ein schlechtes Musikvideo stellenweise. Erst recht, wenn das dann auch noch die Momente sind, wo sich das Bild mal so an einer Stelle eben dann doch verbreitert und also, ja, so Céline Dion und also wirklich viel zu bekannte Songs dafür, dass das so ein intimes Szenario ist, finde ich. Also irgendwie hat das für mich kollidiert, das ich fand das nicht passend. Mhm. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass das viel mit dem Regisseur zu tun hat, weil, jetzt gibt ihr das, der Typ ist Jahrgang 89. Der war zum Dreh also 24, maximal 25. Das ist hier sein 6. Film schon. Also der hat wirklich früh angefangen.
Ja.
Hat mittlerweile 13 Credits. Aber ich finde eben trotzdem, dass man an dem Film merkt, dass der noch nicht ausgereift ist. Das ist noch nicht rund so. Und das ist auch irgendwie inszenatorisch ein bisschen zu viel gewollt oder eben zu viel Spielerei. Und auch wenn vor allem Leute, die sein ganzes Schaffen kennen, sagen, hier hat er sich jetzt endlich gefunden, hier ist das jetzt zum ersten Mal wirklich rund. Das empfinde ich eben anders.
Okay.
Ich kenne aber halt auch seine Filme von davor nicht. Und wie gesagt, die Anne Dorval, die hat, und auch Suzanne Clément, die Kyla spielt, die haben schon in anderen Filmen von ihm mitgespielt. Und er hat einen Film gemacht, der hieß I Killed My Mother. Mhm. Da ist das Thema halt auch schon vorgegeben. Also das hat hier wohl auch autobiografische Züge. So, also Xavier Dolan, der hat scheinbar schon öfter mal die Probleme, die er mit seiner Mutter hatte, in irgendeiner Form verfilmt. Und sonst, Lawrence Anyways war auch so ein Film, der, glaube ich, auf Festivals ein bisschen Furore gemacht hat. Dann hat er 2 Musikvideos für Adele gemacht und ist selber eigentlich Schauspieler, also hat auch 29 Schauspielcredits.
Okay.
Und hat eben jetzt 13 Regie-Credits und das soll sein rundester Film sein und ich finde den aber nicht rund. Ich finde, das ist eben voll oft so ein bisschen Wirkung vor Logik. Jetzt ist es halt so, dass du hier wahnsinnig große Ausschläge in alle Richtungen hast. Ne, zum einen, weil Steve halt oft wirklich hart eskaliert, schießt immer total hoch und dann hat das auch echt gute Momente, die sehr bedrohlich sind, wenn er auf die Mutter losgeht oder auf andere Menschen. Und genauso ist er dann aber auch manchmal total fröhlich und ja, halt so ADHS, klar, dass du hast hier immer wieder Ausschläge in alle Richtungen. Und dadurch wirkt das aber oft auch so gewollt und zwischendurch hat er mich dadurch krass verloren. Ich finde das nicht, der trägt einen da nicht gut durch und das schiebe ich wirklich auf die Regie oder aufs Drehbuch, auf jeden Fall halt auf Xavier Dolan, weil in meinen Augen ist das nicht ausgereift. Mhm.
Also unterm Strich wäre das von dir keine Empfehlung.
Doch.
Das schon.
Ja. Nur ist nicht hundertprozentig meins. Mhm. Aber auf, ich würde es schon als sehenswert bezeichnen, weil es hat auf jeden Fall richtig, richtig gute Momente. In meinen Augen aber eben als Film insgesamt echt nicht rund und hat auch wirklich Schwächen, finde ich.
Okay.
In Cannes haben sie ihn übelst gefeiert. Da gab es 12 Minuten lang Standing Ovation. Aber kann ich mir vorstellen, weil das natürlich, das ist ja, das quasi durchs Bildformat steht hier schon Kunst drauf. Ne, also das kann ich mir lebhaft vorstellen, wie er in Cannes auf so ein Ding ausrasten.
Ja, ich habe hier gerade beim Googlen, habe ich ist gleich die erste Zeile, die aufpoppt, in revolutionärem 1:1 gedreht oder was das Format, aber wird hier groß angepriesen.
Ja, und das ist halt Quatsch, weil gedreht wurde es sehr offensichtlich nicht in dem Format, weil sonst könnten sie das Bild nicht an ein paar Stellen beliebig erweitern. Mhm. Naja. Ist eine Spielerei, die sie in meinen Augen nicht gebraucht hätte, aber trotzdem kriegt man hier wirklich schauspielerisch schon einiges geboten und da ist gar nicht mal der Junge im Fokus in meinen Augen, weil die Mutter, also Andor Wall und Kyla, vor allem Kyla macht das richtig gut. Mhm. Ja, oder auch Andor Wall, also die beiden, die schocken hier. Und der Junge macht das auf jeden Fall auch gut. Also vor allem, weil der war ja auch noch nicht besonders alt zu dem Film. Und das ist natürlich eine anspruchsvolle Rolle, weil der halt immer auf 180 ist. Den gibt's quasi nicht entspannt. Mhm. Ja, also hat echt richtig gute Momente. Aber könnte deutlich kürzer sein und die Nummer mit dem Bildformat und der Musikeinsatz so helfen, in meinen Augen, der Nummer nicht gerade. Aber ich kann mir vorstellen, das ist wieder einer dieser Filme, der sehr stark davon lebt, wie man da halt persönlich anknüpfen kann, was so die Geschichte zur eigenen Mutter angeht oder vielleicht solche Themen.
Okay, ja, gerade bei Letterboxd aufgerufen, also wahnsinnig euphorisch hier. Die Punktevergaben der Bubble, also der wirklich die niedrigste Punktevergabe sind hier 4 Sterne. Atombomb 4, Tom hat 4 gegeben, Otto hat 4 gegeben, Adrian 4, Ferrante 5 Sterne, Phil 5 Sterne von Nerd Talk, Jan 4 Sterne. Das ist krass. Mhm. Nico 4,5 vom Zopalast. Mhm. Also sehr krass gefeiert.
Ja. Yeah. Ja, und auch so die restlichen Punkte sind echt gut. Der hat sogar ein bisschen Geld eingespielt, der hat keine 5 Millionen gekostet und ist bei über 17,5 gelandet. Mhm. Insofern hat das funktioniert, aber ich gehe davon aus, dass so ein paar Preise da auf Festivals schon auch dabei geholfen haben.
Alter, wow, ja, sehe ich gerade das Rating.
Was?
Bei Letterboxd. Ja, sehr ordentlich, sehr ordentlich.
4,2 hat er auf Letterboxd. Das ist schon richtig gut. Auf IMDb sind es 8,0. Metascore ist bei 74. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,9, Publikum 4,2. Das ist also alles richtig gut.
Ja.
Und jetzt du.
Was nicht so richtig gut ist, ist wahrscheinlich jetzt das Punkteraten von mir.
Meinst du?
Ja, ist wieder eine Herausforderung. Mhm. Weil Licht und Schatten und so.
Ja, ich meine, ja.
Ja, ich sag 5,5.
6,5 sind es.
6,5. Mhm. Ja, das war schwer. Das war wirklich nicht leicht zu tippen.
Ja, verstehe ich. Mich sah es ein bisschen echt schade eigentlich, dass du den nicht auch geguckt hast, weil das ist schon, wäre sehr interessant zu wissen, wie du den findest.
Okay.
Gerade auch eben, was hier den Musikeinsatz angeht. Das ist ja für dich schon auch immer ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Erst recht, wenn die dann mit so sehr prominenten Songs hantieren.
Das kann punkten, muss aber nicht. Also, das ist so. Also, er zum Beispiel hat dann hart an die Grenze überschritten, dass ich gesagt habe, es ist jetzt nicht mehr cool, das ist einfach nur ein bisschen inflationär.
Ja, aber also
der Song-Einsatz.
Zum Beispiel gibt es ja eine Szene, wo die dann eben zu dritt in der Küche ein Lied hören und dann dazu mitsingen und dann so ein bisschen anfangen zu tanzen. Und ich meine, das ist auch ein Lied von Céline Dion. Ich hatte das, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Also es ist auf keinen Fall so eins der bekanntesten. Aber halt natürlich.
Bei Hard Will Go On hättest du erkannt, auf jeden Fall.
Ja. Und in Kanada ist sie natürlich so ein bisschen National Treasure.
Voll.
Und dann erzählt sich auch der Bezug dazu ganz anders. Und dann ist es auch Latte, ob du das Lied kennst oder nicht, weil die Szene funktioniert damit. Mhm. Aber manchmal wirkt es eben so krass random, dass du so Pop-Songs hast, dann, die dann halt irgendwie viel zu laut über der Szene liegen. Und das hat dann eben, irgendwie kriegt so einen billigen Musikvideo-Charakter.
Ja, das gibt so Filme, die Songs eingesetzt haben, wo du sagst, so, du vergisst diesen Moment halt nicht mehr, wo dieser Song halt lief. Mhm. Und ein gutes Beispiel ist, weil wir hatten ja Cyrus vorhin erwähnt. Mhm. Und da ist eine Szene, wo...
Boah, da kannst du dich noch an einzelne Songs erinnern?
Ja, weil John C. Reilly in einer Szene, das ist die unangenehmste Szene des ganzen Films, weil ich fand den ja nicht so mega prall. Hm. Ich fand den Film ja so durchschnittlich.
Ich fand den auch nur durchschnittlich.
Aber es ist eine Szene, wo John C. Reilly halt so Don't You Want Me von Human League irgendwie bei so einer Privatparty im Wohnzimmer anfängt zu tanzen. Und das ist so eine unangenehme Scheiß-Szene gewesen, dass ich mir die auf jeden Fall gemerkt habe, obwohl ich den Film an sich nicht so geil fand. Oh, okay. Aber die Szene war mega stark. Hm. Und das wieder ein Beispiel, wie man auch berühmte Songs einsetzen kann, die man kennt und sie trotzdem haften bleiben. Es geht auch.
Naja. Deswegen wäre es spannend zu wissen, wie du das hier findest mit dem Musikeinsatz.
Ja, vielleicht hole ich den ja auch mal nach. Ich habe gerade mal geguckt, der schlummert auch schon seit November 2021 im Lostopf. Also ja, und dann haben wir einen losgezogen irgendwie aus April diesen Jahres. Also die komplette Spanne ist bei uns drin. Zwischen alt und neu, was gerade unterwegs ist und was gerade in der Mache ist, was rezensionstechnisch bei uns gerade in der Pipeline ist. Mhm. Okay, soviel zu Mami.
Ja.
Da bringe ich jetzt meinen nächsten Film und das ist kein Film aus dem Lostopf, sondern das ist ein freiwillig gewählter Film von mir. Und der vierte Film im Rahmen dieses Podcasts, der bewegte Banausen von dem Großmeister François Truffaut. Den ich hier.
Hast du das nachgeguckt oder weißt du sowas aus?
Rezensiert habe? Ja, ich habe so rückwirkend mal geguckt, welche ich rezensiert habe von ihm und dann.
Und ich hatte noch keinen Truffaut-Film.
Du hattest noch keinen Truffaut-Film.
Nee. Sicher?
Ja, ziemlich sicher.
Okay.
Und der adaptierte mit Marcel Mussy, seinem Co-Autor, das ist jetzt wichtig, Achtung, den amerikanischen Noir-Roman Down There von David Goodis. Weil hier haben wir ein französisches Werk aus der Filmgeschichte Europas, der schon sehr an die amerikanischen Vorbilder angelehnt ist. Mhm. Und der Film heißt Schießen Sie auf den Pianisten aus dem Jahr 1960, Tirez sur le pianiste, Shoot the Piano Player bei Letterboxd. Und kennst du den?
Nee.
Kennst du nicht? Mhm. Das ist ganz interessant, weil in die zentrale Rolle eines Pianisten packte Truffaut einen Mann, der auch außerhalb vom Film am Klavier bekannt ist, nämlich Charles Aznavour. Ja.
Ja, den kennt man.
Den kennt man auf jeden Fall, auch als Musiker. Mhm. Und einerseits wollte Truffaut sich von seinem Vorgänger, sie küssten und sie schlugen ihn, das ist ja einer der Filme, die ich hier hatte von ihm, differenzieren, weil er jetzt einen gefeierten Kunstfilm gemacht hat über so einen Jungen, weißt du, der in so einer schwierigen Gegend in Frankreich aufwächst und hat dann auch so einen typisch französischen Film gemacht. Und jetzt hat er gesagt, will er halt nicht die gleiche Schiene bedienen, sondern macht was anderes und macht halt einen Film noir. Mit Krimi-Elementen.
Was hast du gesagt, aus welchem Jahr?
1960.
60, okay.
Ist jetzt noch gar nichts, aber ja, ist der Film.
Ach, hattest du noch nicht gesagt, nee. Okay. Ja, ich war damit beschäftigt, rauszufinden, welchen Truffaut-Film ich hatte, weil du hast mal wieder Fake News verbreitet.
Wieder Fake News?
Ja, natürlich.
Ja, ich rate dann einfach. Mhm. Dann ist so 50-50.
So geil, wie mir einfach unterstellt, ich hätte dir noch keinen Truffaut-Film gebracht. Frechheit.
Ist ja frech, dass du,
also,
dass du
wirklich hier noch. Nein, zumal es aus meiner Perspektive, weil der echt ein großer ist, La Nuit Américaine. Hat mich nachhaltig beeindruckt und ist ein Truffaut-Film.
Stimmt, ja. Still Amerikaner hieß der, glaube ich, auf Deutsch, oder?
Was?
War das der?
Nee, ich glaube, der hieß A Day for Night, war der englische Titel.
Und der deutsche?
Stille Amerikaner?
Ja, google doch. Google doch mal den deutschen Titel.
Ja, also ich meine, bei französischen Filmen deutschen Titel auf dem Schirm haben, das sind viel verlangt. Stille Amerikaner, glaubst du?
Ich weiß nicht, ob es der ist. Vielleicht verwechsel ich den Film, aber...
Also La Nuit Américaine ist die amerikanische Nacht, Deswegen fände ich das stille Amerikaner irgendwie lustig. Weil Amerikaner spielen da nämlich gar keine Rolle. Aber gucken wir.
Vielleicht verwechsel ich den Film, ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie diesen Titel im Kopf gehabt.
Mhm.
So, jetzt waren wir beim Film Noir mit Krimi-Elementen.
Die amerikanische Nacht.
Die amerikanische Nacht, heißt der. Ja. Okay, dann weiß ich nicht, wo ich den stillen Amerikaner her habe. Muss auch ein Film sein. Bisschen durcheinander gewürfelt alles. Egal.
Das ist auf jeden Fall das Sequel vom kleinen Sizilianer.
Waren das nicht zwei kleine Sizilianer in dem Lied?
Nee, das ist was anderes.
Drei kleine Italiener.
Ja, genau.
Habe ich jetzt, daraus habe ich jetzt zwei kleine Sizilianer gemacht, genau. Zwei kleine Sizilianer mit dem Kontrabass. Das ist jetzt die politisch korrekte Version.
Oh Gott.
Weil mit der Italiener darf man herziehen. Also, der hat doch aufgrund so gut wie gar keiner Förderungsgelder und wenig Budget bei diesem Film Schießen sie auf den Pianisten. Hat er doch hier trotzdem einen Film rausgebracht, der voll in diesem Nouvelle Vague-Fahrwasser fährt.
Mhm.
Aber vielleicht auch aufgrund dessen, weil er halt kein Budget hat und weil er halt keine Förderung gekriegt hat, weil die Beleuchtung fiel teilweise aus und Truffaut behielt halt diese dunklen Shots im Film. Das ist zum Beispiel so eine Autofahrt, wo fast komplett die Beleuchtung während dieser Autofahrt ausgefallen ist und dann fährt dieses Auto halt durchs Halbdunkel. Und der hat gesagt, okay, so war das zwar eigentlich nicht gedacht, aber ihm gefällt das ganz gut.
Mhm.
Und deswegen macht er das. Dann hat er so ein Voice-Over, was von Charles Aznavour dann durch den Film geführt wird. Das ist hier mit drin. Du hast so Jump Cuts in bestimmten Momenten, die mich in anderen Filmen der Nouvelle Vague gestört haben. Hier fand ich es richtig cool.
Mhm.
Und es geht um Charlie. Charlie ist Pianist, arbeitet in so einer zweitklassigen Bar, sitzt am Piano und als er dort eines Abends sitzt, kommt sein Bruder reingeplatzt und braucht Hilfe, weil er von zwei zwielichtigen Typen gejagt wird. Und Charlie ist ein sehr scheuer, schüchterner Typ. Hier übrigens Truffaut auch wieder autobiografisch reingeschrieben, weil er selber auch ein sehr, sehr ruhiger, zurückgezogener Typ ist, dem auch diese ganzen Interviews und so hin und her, das war ihm immer total fremd. Und dieser ganze Trubel um seine Person, das war ihm suspekt. Und dann gibt es eine Rückblende. Und in dieser Rückblende erfahren wir, dass Charlie früher ein sehr angesagter Konzertpianist war. Und was genau ihn dann seine Karriere gekostet hat im Laufe der Zeit. Und dass er damals, wo er noch groß war, sitzt er zum Beispiel auch bei einem Interview und kriegt halt kein Wort raus.
Mhm.
Der Moderator versucht halt irgendwie Fragen zu stellen und ihn in das Interview mit einzubeziehen und der ist einfach komplett mit Lampenfieber voll und schüchtern und scheu und weiß nicht, was er darauf antworten soll und kriegt halt kein Wort heraus. Und es gab ein Interview, wo Truffaut genau so reagiert hat.
Ach, okay.
Wie Charlie in diesem Moment.
Mhm.
Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und Charlie verliebt sich in die junge Kellnerin Lena. Hat aber vorher noch mit der Nachbarin von ihm rumgevögelt hat. Die wiederum ist eine Prostituierte, verkauft ihren Buddy und kennt natürlich auch den Sohn von ihr. Und dieser Sohn von der Nachbarin, der wird entführt. Mit der Charlie, also praktisch der Sohn von der, mit der Charlie bisher was zu laufen hatte. Und dann geraten dieses frische Liebespaar, Lena und Charlie, in Schwierigkeiten. Weil die nämlich natürlich versuchen, den Sohn zurückzuholen. Und dann lassen die sich mit den beiden Typen ein. Und das sind die beiden Typen, die auch die eingeführt worden sind, weil die nämlich den Bruder von ihnen gejagt haben. Mhm. Also die kommen so in kriminelle Kreise, wo die eigentlich nicht reingeraten wollten. Und kommen in diesen Strudel rein. Und viel mehr würde ich nicht erzählen von dem Film Schießen sie auf den Pianisten. Und das ist echt eine Mischung aus verschiedenen Genres. Ich fand schon ganz interessant, weil das ist laut Truffauts eigener Meinung, in einem Interview hat er gesagt, das ist seine Verbeugung vor Hitchcock, vor Samuel Fuller, vor Orson Welles und so Leuten. Weil du siehst schon, dass dieser Film amerikanisch orientiert ist. Du hast so Gangster, du hast halt Verfolgungsjagden teilweise. Du hast Comedy mit drin. Hier haben wir wieder, kann ich wieder BMX Bandits. Ja, weil du, zitieren. Weil diese beiden Schergen, die beiden jagen, die sind komödiantisch angelegt. Die sind tatsächlich auch so wie die, also nicht so wie vorhin mit diesem Schnäuzer und dem türkisen Anzug. Das heißt, der Film ist schwarz-weiß. Ich weiß nicht, ob er einen türkisen Anzug hatte. Aber die sind auch eher lustig drauf. Diese beiden Typen.
Okay, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mit was für einer Tonalität der Film daherkommt.
Ja, ist nicht so leicht zu sagen, weil diese Tonalität ist von melancholisch, ernst, romantisch. Es ist eine Liebesgeschichte mit drin. Es ist eine Kriminalgeschichte mit drin. Es ist ein Voice-Over, was natürlich an diese Noir-Filme aus den Staaten erinnert, um Humphrey Bogart rum.
Mhm.
Und alles in einem. Und dazwischen hast du auch immer wieder witzige Momente. du hast zum Beispiel einen Moment, wo, wenn der Junge entführt wird, sitzen diese zwei Gangster im Auto und die unterhalten, der Junge unterhält sich mit dem einen Gangster darüber, was für ein Stoff denn sein Jackett hat, was ja ziemlich billig aussieht. Also, wie, das sieht billig aus, das ist ein amerikanischer Anzug und das ist original 100% und so weiter, der und der Stoff und ist nur vom Feinsten und wenn das nicht stimmt, soll meine Mutter tot umfallen. Und dann siehst du halt so einen Cut und du siehst halt so eine ältere Frau vorm Schrank, wie sie halt irgendwie so sich ans Herz fasst und dann umkippt.
Okay.
Weißt du?
Ja.
Also ist ja nur 100% Comedy. Und das sind wieder so Momente, wo du dir denkst, okay, das ist wieder von der Tonalität ganz anders als der ernsthafte Kriminalfilm, der vorher bedient worden ist. Also
funktioniert das denn?
Ist nicht so leicht. Das funktioniert, ja. Ist schon ganz smart gemacht. Es gibt eine Liebesgeschichte, wo er mit dieser Prostituierten im Bett liegt.
Ja.
Und man sieht zum Beispiel auch die Brüste von ihr, weil sie so halt im Bett aufrecht sitzt. So.
Um Gottes Willen.
Naja, gut, 1960, ja. Und da sitzt halt eine Frau mit Brüsten. Und
Mensch, eine Frau mit Brüsten.
Und dann sagt er zu ihr, vergiss nicht, dass sowas in einem Film zum Beispiel nicht erlaubt wäre, was du jetzt gerade machst.
Ach, Mensch.
Ja.
Meta.
Also gleichzeitig total Meta, Zwinker, Zwinker an die Zensurbehörden oder was auch immer, die diesen Film sichten, weil er das sogar im Film thematisiert, also die Rolle von Charlie. Und ist schon ein interessanter Film, definitiv. Und der macht einiges richtig, macht einiges gut und ist ein Kritikerliebling. Also ist auch einer von Bob Dylans Favorite Film, der hat den auch zitiert, glaube ich, in irgendeinem Song. Aber Schneiderliste ist er drauf, aber war in den Kinokassen ein kolossaler Flop. Also er konnte gar nicht anschließen an seine alten Filme, weil irgendwie wusste das Publikum ja 1960 noch nicht so richtig, was damit anzufangen, mit Schießen Sie auf den Pianisten, weil der damals wirklich in dem, was er gemacht hat und so viel halt reingeschnitten hat und so viele Genres halt vermischt hat, dass die damit nicht klarkamen.
Mhm.
Und der ist auch nicht lang, der geht 81 Minuten. Dann ist der Spaß schon vorbei.
Okay, krass.
Und das ist irgendwie...
Fandst du gut?
Fand ich gut, ja. Der hat schon einen gewissen Charme. Also es ist so ein, kannst du auch nicht als hundertprozentigen Arthouse, es ist ein Arthouse-Film, aber mit vielen Nuancen aus anderen Genres.
Weird.
Kennst du diese, also du weißt ja, was Cutaway-Gags sind, oder?
Ja, klar.
Und
Hallo, Family Guy.
Ich wollte gerade sagen, Family Guy ist zum Beispiel voll von diesen François Truffaut-Cutaway-Gags. Und da stand sogar in Dream Effects mit drin, dass die sich besonders bei Schießen, die auf den Pianisten halt orientiert haben.
Ach.
Weil da auch halt ein so ein Moment ist, der halt irgendwie so.
Ja, das Ding mit der Mutter gerade ist 1:1 sowas.
Genau, wo halt so ein Break ist, genau. Und das ist zum Beispiel Family Guy-Style. Die nehmen ja auch öfter mal diese Kunstfilme von damals hoch und da haben sich ganz oft an Truffaut orientiert. Thierry sur le Pianiste aus dem Jahr 1960. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich wäre dann soweit durch und würde zu den Punkten kommen. IMDb 7,4. Ich habe keinen Metascore gefunden zu diesem Film. Rotten Tomatoes wiederum, ich habe ja gesagt, die Kritik hier sehr wohlwollend, mit 8,9 von 10.
Wow.
4,1 von 5 vom Publikum. Und Letterboxd gibt eine 3,7. Shoot the Piano Player, da findet ihr ihn auf Letterboxd. Könnt ihr auf die Wunschliste schieben. Gutes Ding.
Bin ja so ein bisschen am Schwanken. Ich sag 7,5.
Eine 8.
Ach, fuck, ich hab's geahnt. Ja, okay.
Eine glatte 8. Heute noch gar nichts getroffen hier.
Nee.
Weder du noch ich. Gucken wir mal, ob's jetzt klappt.
Ja, gucken wir mal. Ich habe einen Film aus den 70ern. Jetzt fragen wir mal so rum. Du kennst Bahama Dia?
Die Rapperin?
Ja.
Ja, klar kenn ich die.
Was ist dein Lieblingssong von ihr?
Oh, wie hieß der nochmal? Das ist jetzt echt eine Weile her.
Ja, 90er.
Ja, das war, glaube ich, auch ihr größter Hit. Den mag ich am meisten. Eher so langsamer Kopfnicker-Song, 80 BPM. Aber,
Könnte mir vorstellen, dass das dieser ist.
Ja, ich
also, weil Confess meinst du nicht, ne? Oder das hieß, nee. I Confess hieß der Song. Ja, meiner ist Three the Hard Way.
Oh. Und den kann ich mich auch noch erinnern.
Den meintest du aber nicht?
Nee, den meinte ich nicht.
Okay.
Oh, wie hieß der denn?
Und
ich google ihn jetzt.
Deswegen habe ich mir mal den Film dazu angeguckt.
Das war der Ansatz?
Ja.
War nicht schlecht.
Naja, außerdem irgendwie in letzter Zeit, meinte ich ja, gucke ich mir gerne so 70er-Jahre-Filme an. Er ist recht so Exploitation-Gedöns, finde ich ja manchmal echt cool.
Kolaschi ist das Album, das war ein cooles Album.
Ja, ja. Ja, die ist super. Ich hab ja auch mal ein Interview mit der gemacht. Unglaublich belesene Frau. Da ist dieses Conscious-Ding schon auch echt fundiert. Also
True Honey Buns mag ich natürlich.
Richtiges Brain. So, und welcher Song war das jetzt?
You Know How We Do.
Ach.
Den habe ich geliebt.
Ja. Ja, der ist gut.
Der fand ich super.
Das stimmt. Ja, ich machte immer Three the Hard Way am liebsten und habe irgendwann mal vor vielen Jahren festgestellt, dass der Titel nicht einfach so gewählt ist, sondern dass das halt in Anlehnung an diesen Film ist. Mhm. Aus dem Jahr 1974. Auf Deutsch, drei eiskalte Profis.
Oha.
Das klingt halt auch schon wieder irgendwie wie so ein Thomas Gottschalk-Film. Ey.
Zwei stahlharte Profis war ja Lethal Weapon.
Ja, stimmt. Und jetzt haben wir hier drei eiskalte Profis, aber eben Jahre zuvor. Du kennst ihn nicht.
Nee. Jetzt habe ich ja wohl die Single, fand ich auch interessant, bei Wikipedia steht bei Bahamadia geboren am 22. April 1966 oder 1972.
Mal gucken.
Kann man sich aussuchen.
Ja. Ist ja auch geil. Okay. So, Regie, Gordon Parks Jr. Der hat nur 6 Credits, aber einer davon ist halt Superfly. Den kennst du wahrscheinlich, oder?
Superfly habe ich noch nicht gesehen.
Ach, auch nicht gesehen.
Also okay. Den Soundtrack kenne ich auswendig, aber Film dazu auch noch nicht geguckt.
Mhm.
Ohne Lücke.
Ja. Naja, und der hat eben auch diesen gemacht. Geschrieben hat das Eric Bercovici, von dem stammt hier Shogun mit Chamberlain.
Und Richard Chamberlain, die Serie.
Ja, und Mifune, nee, der war doch.
Das war eine Serie.
War eine Serie, ja. Mhm. Aber da war ja Toshiro Mifune auch dabei.
Stimmt.
Ja.
Der hier.
Genau der. Und Gerald L. Ludwig hat das auch noch geschrieben. Witzigerweise, soweit ich weiß, beide weiß. Das finde ich insofern witzig, weil die Geschichte ist hier herrlich absurd. Es geht nämlich um eine Verschwörung von White Supremacists, also so eine Truppe weißer Rassisten. Mhm. Die wollen die Wasserversorgung in den USA mit einem Gift verseuchen. Die haben nämlich mit so einem Wissenschaftler, so einem Mad Scientist-Typ, haben die ein Gift entwickelt, was nur für die schwarze Bevölkerung tödlich ist.
Okay.
Und für Weiße harmlos. Und so ist ihr Plan eben, ja, wie soll man das nennen?
Die Welt zu beherrschen.
Ja, naja, es ist aus ihrer Sicht natürlich so eine Reinigung, die hier stattfinden soll. Mhm. Und so wollen die eben das Wasser verseuchen und das gilt es natürlich zu verhindern. So, und die Leute, die sich dem dann in den Weg stellen, sind dann eben unsere drei Helden und das sind die titelgebenden Three the Hard Way oder eben die drei eiskalten Profis. Und die kommen aus unterschiedlichen Städten. Es geht los mit Jim Brown, den hatten wir ja auch schon diverse Male hier, das der Ex-Footballer, 58 Credits, Mars Attacks, glaube ich, eine recht prominente Rolle, oder Running Man.
Der mit Rocker Welch rumgemacht hat.
Any Given Sunday, also der hat schon, oder hier, I'm Gonna Get You Sucker, war er auch dabei. Dieser hier, Three the Hard Way, war übrigens die Hauptinspiration für I'm Gonna Get You Sucker.
Okay.
Deswegen auch das Line-Up dort. Und der ist in der Handlung, ist der Plattenproduzent. Das ist auch so herrlich bekloppt, Alter. Der ist halt Plattenproduzent und ist aber irgendwie heimlich auch noch so ein bisschen James Bond-mäßig unterwegs, weil der halt übelste Skills hat. Und natürlich ein tierischer Brecher ist. Und nachdem er dann von diesem fiesen Plan erfahren hat, denkt er sich, okay, ich hole meine Jungs und dann stellen wir uns gegen diese bösen Jungs und machen die platt. Also geht er nach Detroit, um den nächsten Typen zu holen. Das ist dann Fred Williamson. Der spielt hier Jagger. Also motiviert, warum er überhaupt loszieht. So, klar hat er keinen Bock drauf, dass die ihren Plan durchkriegen, aber seine Freundin wurde natürlich auch noch entführt. Mhm. Und die gilt es natürlich zurückzuholen. Ja, und dann will er eben Jagger Daniels mobilisieren. Das ist die Figur von Fred Williamson, ebenfalls Ex-Footballer. Den kennen wir ja auch, also hier From Dusk Till Dawn, Starsky and Hutch.
Ja, die Fresse kennt man.
In dem alten Inglourious Basterds war er auch dabei. Also 134 Credits, der Herr hat eine ganze Menge gemacht. Ja, und den sucht er dann auch auf. Und dann geht's noch nach New York. Oder, ja, warte, er geht nach Chicago, holt den. Dann geht's nach New York und dort holen sie Jim Kelly. Der heißt, die Rolle, Alter, so geil, der Rollenname Mr. Keys. Und dann wird er halt auch so, wird dann einmal vom Polizisten angehalten auf der Straße in New York. Mhm. Wird da kontrolliert und er guckt halt dann so seinen Ausweis an und sagt so, so your first name is Mister. Und er so, ja, meine Mutter wollte immer, dass mich die Leute respektieren. Deswegen okay. Mister. Ja, und Mr. Keys, der geht dann ordentlich Martial Arts mäßig ab, weil den kennen wir natürlich auch. Jim Kelly durch Enter the Dragon, da war er der Herr mit dem Afro. Mhm. Eben auch wirklich Martial Artist, das sieht man schon auch. Der bewegt sich entsprechend. Ja, und dann haben wir noch Sheila Fraser, die könnte man, glaube ich, auch kennen. Das Recht aus der Zeit. Und ja, dann gehen die drei Jungs halt los und ballern und prügeln sich durch die White Supremacists. Das ist unterhaltsam, Alter. Ja. Hm. Das ist halt so geil, Alter, weil die halt einfach hier... Ey, also Jim Brown hat halt so fiese Plateauschuhe an. Hm. Und der ist, also mal mindestens in 80% der Einstellungen muss der hier rennen. Und ich meine, als Ex-Footballer ist klar, kann der rennen, aber in diesen Plateauschuhen, Alter.
Okay.
Und dann gibt's halt auch wirklich lange Takes, wie die dann so in der Totalen und du siehst den da echt von A nach B rennen in diesen Plateauschuhen. Das ist schon echt heftig. Ja. Also auch lustig, ne, weil, also die, ich meine, die machen hier nahezu alle Stunts selbst und auch wenn hier in Credits ein großes Stunt-Team angekündigt wurde, sind halt primär die Jungs, die über den Haufen geballert oder geprügelt werden. Aber was die hier zum Teil machen müssen, also die Schauspieler, also auch Jim Kelly und Fred Williamson, also Fred Williamson wird an einer Stelle von so einem Auto verfolgt und er ist zu Fuß unterwegs und die folgen ihm in so eine Tiefgarage und das Auto fährt dann so auf ihn zu, gegen die Wand und der ist, wird nur nicht eingequetscht, weil er halt noch irgendwie hochspringt in dem Moment. Und du siehst das halt in einem Take, das ist der Schauspieler, da hätte einfach so viel schief gehen können.
Okay.
Und es sind lauter so Sachen dabei.
No risk, no fun.
Zum Teil ist es dann auch ein bisschen lustig, ne, weil die dann eben in der Ballerei irgendwie über Tische springen und dann bleiben die halt zum Teil irgendwie an den Stühlen hängen und so. Also da sind schon auch so ein paar Sachen dabei, wo du eben merkst, es ist nicht hundertprozentig rund gelaufen. Mhm. Aber gut, niemandem was passiert, also ist drin geblieben. Ist schon lustig und dann... Was, glaube ich, auch aufgenommen wurde bei I'm Gonna Get You, Sucker, die Tatsache, dass die halt hier, du siehst hier nie jemanden seine Waffe nachladen. Die haben halt alle irgendwelche Revolver oder Pistolen und ballern ohne Ende und da wird nie irgendwas nachgeladen.
Okay.
Das sind alles zusammen. Und dann eben die krassesten Stunts, wo die an irgendwelchen Sachen hängen bleiben und so, so geht schon einiges ab hier. Ja. So, und der Film hat 1,8 Millionen gekostet, war ziemlich erfolgreich. Wie viel er genau eingespielt hat, habe ich nicht rausfinden können, aber war so erfolgreich, dass Williams dann Warner ein Sequel vorgeschlagen hat. Mhm. Die wollten das wiederum nicht. Dann kam aber 20th Century Fox an und hat ein Jahr später Take a Hard Ride rausgebracht. Das ist ein Western, aber trotzdem eine Art Sequel, weil die drei da wieder zusammenkommen.
Okay.
Da ist dann noch Leaf and Cleave dabei. Aber es ist halt ein Western. Also insofern Sequel nur, dadurch, dass du halt die drei Typen wieder zusammen hast.
Nee, habe ich gehört. Also glaube ich ja. Dieser Western mit dieser POC-Besetzung, so ein bisschen Exploitation im Western-Genre damals. Mhm. Also das ist mir geläufig, ja.
Ja, und ich meine, Fred Williamson, der hat ja dann auch recht viel Regie gemacht. Der hatte 21 Regie-Credits. Mhm. Hat dann Jahre später, 82, hat er... das eigentliche Sequel zu diesem Film rausgebracht. Der hieß dann One Down, Two to Go. Mhm. Also kam an das Ding. Und vor allem halt die drei in der Kombi. Aber ist halt auch cool, Alter. Du hast hier halt auch wirklich die üblichen Pathos-Sprüche. Die Dialoge sind halt eigentlich echt cringe, aber dadurch schon auch irgendwie wieder geil. Also das ganze Ding ist halt so krass. Ein Produkt seiner Zeit. Mhm. Natürlich ein Exploitation-Film. Aber... irgendwie geil.
Klingt wie etwas, was Quentin auch gefallen könnte.
Ja, ja, klar. Hm. Also ich meine, die ganze Schiene, da wahrscheinlich eher eben so die Pam Grier-Filme, aber der passt da voll mit rein, logisch. Hm. Ja, Three the Hard Way. Und was für mich schon auch ein riesen Pluspunkt ist an dem Film, der Soundtrack ist halt geil. Hm. Ist halt so richtig klassisch, die 70er-Jahre-Mucke. Und gerade weil er eben auch die Figur von Jim Brown noch Plattenproduzent ist, hast du ihn am Anfang halt auch im Studio und dann hast du da so Typen im Delphonic-Style, die dann eben irgendwas einsingen in der Booth. Mhm. Und er da total busy als Produzent, bis das eben losgeht, dass seine anderen Skills auch noch gebraucht werden. Und halt so alles natürlich so typische Ladies Man, ne, die übelst stylisch daherkommen. Alter, das ist die Outfits. Also gerade Fred Williamson, Alter, der hat dann so einen fliederfarbenen Anzug und diese Plateauschuhe und läuft da mit einem Swagger irgendwie durch die Straßen. Also es ist schon schockt halt. Mhm. Ja. Ich hatte hier meinen Spaß. Auch wenn das nicht natürlich kein Meisterwerk ist, das ist irgendwie die Sorte Film, die unterhalten mich gut. Und es geht ja auch nicht lang. Es geht eine Stunde 29, rated R, und hier wird halt viel geballert. Und dann, ja, viel Action.
Klingt spaßig.
Ja, ist es. Vor allem halt auch, also wie zu der Zeit Martial Arts in Filmen etabliert wurde. Es ist so lustig, mhm. Alter. Ist, natürlich hat Bruce Lee da seinen Teil dazu beigetragen, aber dass das halt auch irgendwie so für die Massen attraktiv war, ja. Wenn dann halt einfach einer so dasteht, seinen Kick macht und dann in der Pose verharrt und dann aber auch noch so blöd rumschreit.
Das muss doch in jeden Film rein. Das hatte ich doch damals auch bei Goldfinger, haben sie doch dann Roger Moore irgendwie auch Kung-Fu fighten lassen, mhm. So was voll unpassend war.
Ja, ja,
so,
eben.
Weil halt voll angesagt war. Muss man braucht man auch mal schwarz
machen. Aber das meine ich, das war so angesagt, irgendwie hat das so die Massen begeistert. Ja. Und hier haben sie dann halt gedacht, okay, ja, wir bringen coole Typen, Schießereien, bisschen Karate und schöne Mädels. Mhm. Funktioniert. Das Erfolgsrezept.
Das ist es.
Ja. Ja, so viel zu Three the Hard Way. Die Punkte. 6,2 gibt es auf IMDb, kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 4 von 10. Das sind gerade mal 33% Empfehlung. Vom Publikum 3,3. Letterboxd auch 3,3.
Ich sage eine 7.
Das ist richtig. Hey, da hat er getroffen.
Erste Mal heute, dass einer trifft.
Ja.
Aber es wird sowieso alles über den Haufen geworfen mit unserem neuen System beim letzten
Richtig.
Insofern scheißt der Hund drauf, was wir vorher geraten haben.
Ja, ja, ja. Na, ja. Ist was dran.
Weil wir reden jetzt über Fallen Angels und freuen uns sehr, Adrian an dieser Stelle grüßen zu dürfen, bei dem wir öfter mal am Lostopf vorbeigegriffen haben. Und jetzt hast du ein aktuelles Los von ihm am Start. Und er hat beim Tippspiel für die Oscars, hat er auch nochmal gepunktet.
Mhm.
Und durfte sich eine Rezension wünschen. Und die fiel auf Fallen Angels von Wong Kar-wai.
Mhm.
Den du ja hier im Zuge von In the Mood for Love schon hattest.
Ja, und Chungking Express, ne?
Chungking Express, haben wir darüber schon geredet?
Hatte ich den nicht mal als Los gezogen? Ich meine, ich hätte... Doch, ich habe den doch gesehen.
Ach so?
Ich meine, ja. Guck mal in der Liste, aber ich bilde mir ein, dass ich den gesehen habe.
Dann haben wir seine beiden großen Filme. Ich wusste nicht, dass wir Chungking Express schon besprochen hatten. Da hätte ich jetzt gesagt, der war noch nicht, aber ich weiß ja auch nicht alles.
Ja, gut, also dass ich mich da nicht oder falsch erinnere, ist auf jeden Fall ein Bereich des Möglichen.
Hast du recht. Du hast Chungking Express schon besprochen, krass. Okay. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Den kennst du demnach nicht, ne? Chunking
das war eine Episode Express. 29. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, mein einziger Film, den ich von Wong Kar-wai gesehen habe, ist sein US-Film My Blueberry Nights, wo Nora Jones damals die Hauptrolle gespielt hat mit Jude Law und Co.
Okay.
Das ist der einzige Film, von dem ich den gesehen habe.
Grandmaster kennst du auch nicht?
Auch nicht, nichts.
Ich sehe gerade, dass ich den nicht gelockt habe. Das muss ich gleich mal nachholen. So. Ja, okay, ja. Wow, dann kenne ich ja... Dann war das jetzt, warte mal, laut Letterboxd mein 4. Film von ihm.
Schon ein 4. In der Episode 49 hast du über Chungking Express geredet.
Okay, ist eine Weile her.
Ja.
Ja, wie ist denn My Blueberry Nights bei dir weggekommen?
Nicht gut.
Nicht gut.
Nee, ich fand den lame.
Okay. Ja, und In the Mood for Love hast du noch nicht nachgeholt?
In the Mood for Love habe ich noch nicht nachgeholt, werde ich natürlich früher oder später machen. Der ist ja sehr gefeiert und ist ja auch auf dem Poster drauf, was ich ja nach wie vor durcharbeite.
Ja, und der kam bei mir ja auch richtig gut weg.
Ja. Den mochtest du.
Ja.
Chungking Express hast du mit 7,5 gelockt. Ist jetzt auf jeden Fall auch kein Ausfall.
Mhm.
Ja, aber davon lassen wir uns ja nicht beeinflussen, sondern wir raten ja jetzt, bevor wir jetzt über den Film reden und bevor wir darauf eingehen.
Oha, In the Mood for Love, 10 Punkte von mir.
10 von dir.
Ja.
Ja. Einer der Lieblingsfilme von unserem Kumpel Jan.
Mhm. Ja, und jetzt dürfen wir raten.
Dürfen wir raten. Also, nee, ich sag mal noch nichts vorher.
Okay. Ja, hast du schon einen Tipp? Ich muss noch kurz überlegen.
Ich bin hier ein bisschen schwer am Schwanken. Ey.
Warum?
Weil, ich weiß nicht, ich habe während des Guckens, habe ich so Zahlen vor Augen gehabt, die wahrscheinlich zutreffen können oder eventuell gar nicht zutreffen können, also eins von beiden. Mhm. Aber ich wag's tatsächlich und nehme diese erste Intention und sage, der gefiel dir nicht.
Der gefiel mir nicht?
Nee, ich glaube, du hast ja echt eine Menge auszusetzen.
Okay.
Und deswegen sage ich 5.
5, okay. Ja. Notiere ich. Ich sag, du bist bei 6. Das ist so random, Alter. Das ist einfach so herrlich random. Ich habe keine Ahnung, wie du das gefunden hast, Alter.
Aber ich kann dir eine Sache verraten, das wollte ich ja nicht vorher sagen. Ich glaube, hier wäre es noch schwieriger für dich gewesen, zu raten, nachdem ich rezensiert habe und nachdem ich was über den Film sage, weil das für mich total abgefahren war, diese Seherfahrung und diese Punktevergabe am Ende. Insofern, das hätte ich, glaube ich, noch mehr verwirrt.
Okay.
Insofern ist es, glaube ich, gut, dass du hier Punkte geraten hast, ohne Vorinfos.
Aha.
Aber kommen wir später zu.
Ja, okay. Klingt so, als wäre ich zumindest nicht komplett weit weg. Oh Mann. Das
habe ich nicht
werden.
Gesagt.
Na super. Ja, spannend. Dann sprechen wir mal über den Fallen Angels.
Ja, Fallen Angels 1995.
Ja, und sowas wie das indirekte Sequel tatsächlich zu Chungking Express, ne?
Okay.
Also, ja. War ursprünglich als drittes Segment in Chungking Express geplant, mhm, und wurde dann zum eigenständigen Film.
Soll ja allgemein noch so ein paar Anspielungen auf seine anderen Filme haben, also so was Locations angeht und bestimmte...
Noch auf andere als Chungking Express,
ja,
auch? Okay.
Ja, habe ich mitgekriegt, aber habe ich natürlich nicht erkannt.
Mhm. Ja gut, wie auch.
Ja, ist der Teil an mir vorbeigegangen. Ja, wollen wir versuchen, die in der Story zusammenzufassen?
Mhm.
Also wir haben ja oft mit Weitwinkel-Wackelkamera, um jetzt mal die Optik ein bisschen darzustellen, tauchen wir halt in einer Nacht in Hongkong ein. Wir haben
Wackelkamera
so,
würde ich widersprechen.
Naja, du hast schon viel bei Verfolgungsjagden und so weiter, hast du schon viel Handkamera, wo halt, da ist ja, jeder Bourne-Film ist ja harmlos dagegen.
Mhm. Ich glaube, dass es weniger das Wackeln ist, sondern das Verwischen. Also, dass du halt hier diese Wisch- oder Reißschwenks hast, wo halt durchs Licht einfach viel verwischt ist.
Die gibt's auch, ja.
Ja.
Aber es ist schon selten eine statische Kamera, wie ich finde hier. Also ist schon sehr wild.
Ja, wobei statische gibt's auch, gerade in den Schwarz-Weiß-Sequenzen.
Ja, zum Teil, ja klar.
Hast aber du statische, aber dann oftmals auch trotzdem weitwinklig. Mhm. Also sowieso, die Bildsprache ist hier speziell.
Absolut. Du hast auch so grünliches Color Grading, glaube ich, durchgängig, mhm, im Film, was man auch merkt. Und auf jeden Fall alles sehr unruhig inszeniert.
Ja.
Und es geht um einsame Charaktere, die ihre Einsamkeit nur für kurze Zeit ablegen können. Es ist eine sehr pulsierende Inszenierung. Es ist fast schon so ein bisschen rauschhaft. Und wir begleiten unter anderem einen Auftragskiller, der so ein bisschen dieser Gewalt überdrüssig ist und sich von seinem Job distanzieren will, aber auch immer wieder in die Gewalt reingezogen wird. Das geht noch um so eine Prostituierte, wo sich auch so ein bisschen die Wege kreuzen werden. Ich weiß nicht, inwiefern ich hier detailliert in die Story reingehen soll.
Na, jetzt bist du schon ein bisschen gesprungen.
Naja, es sind ja mehrere Charaktere, die hier teilweise eine Rolle spielen, aber ich wollte jetzt nicht chronologisch aufdröseln, sondern einfach nur erstmal aufzählen.
Okay.
Und diese Prostituierte hat psychische Probleme, die hat Angst, allein zu sein und wurde auch gerade von ihrem Freund verlassen. Und der dritte im Bunde, wo ich sagen würde, das sind die drei zentralen Rollen, ist halt ein Ex-Sträfling, der den Menschen auch so Dinge wie Haare waschen und Haare schneiden aufdrängt, um halt Geld von ihnen zu kriegen, damit die sagen so, pass auf, ich zahle dich jetzt und lass mich in Ruhe. Und der ist übrigens stumm, seitdem er abgelaufene Ananas gegessen hat und kommuniziert aber mit den Zuschauern per Voice-Over.
Mhm.
Ja, und dann gibt's da noch onanierende Frauen und Schweinemassagen und unfreiwillige Eiscreme-Gelage und so weiter und so weiter. So, dass ich mich schon an manchen Stellen fragte, was uns Wong Kar-wai jetzt genau sagen wollte. Und das war ein Ritt. Weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe die Story entweder nicht verstanden oder einzelne Storylines auch so, wusste nicht so ganz genau, wo das jetzt herkommt oder wo das hin soll. Oder man soll das eventuell auch gar nicht verstehen. Für mich war das so ein abstrakter Ritt durch Hongkong, mit Trip-Hop halt musikalisch untermalt. Aber das, was du vorhin gesagt hast, bei dem einen Film, dass das so eine Musikvideo-Optik war.
Mhm.
Das hatte ich hier auch.
Mhm.
Für mich war das so, immer wieder so ein Musikvideo in einen Film eingebettet, aber so ein bisschen selbstverliebt und inhaltsleer im Laufe des Films. Und deswegen war ich hier so verhalten begeistert. Und das ist das, was ich meine zu dir, was super schwer zu raten war. Weil so ging es mir den ganzen Film über, bis zu den letzten 5 Minuten. Und dann kamen die letzten 5 Minuten.
Ja, witzig, ja.
Weißt du, mit einer Person, die Nudeln isst und mit dann einer Schlussszene auf einem Motorrad, wo ich dann dachte, okay, da habe ich mich dann doch irgendwie in den Film verliebt. Das war dann der Moment, wo bei mir diese ganzen vorher, diese Kritiken, die ich vorher halt irgendwie, wenn die das Films gesehen habe, von wegen Style over Substance und Musikvideo und was will uns der Regisseur sagen oder das, was du auch immer sagst, wofür ist jetzt diese Szene? Warum muss ich jetzt eine Frau 3 Minuten beim Onanieren angucken? Also wie bringt mir das jetzt in der Handlung weiter? Wie bringt mich das in der Handlung weiter? Und das sind so alles Momente, die waren wie verflogen am Ende. Und da ist der Film dann auf ein Level gesprungen, dass ich dachte, okay, irgendwie ist das geil inszeniert, weil ich war damit drin und du bist danach noch irgendwie in diesem Farbenrausch mit drin, nachdem der Nachspann läuft. Und das ist sehr abgefahren, weil ich während des Films eine ganz andere Punktvergabe hatte als nach diesen letzten 5 Minuten.
Und ist es denn so, dass dir diese letzten 5 Minuten, das, was du davor gesehen hast, dass die da nochmal was draufpacken oder dass da inhaltlich was dazukommt?
Inhaltlich gar nicht mal so viel, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt viel von dieser deepen Story verpasst habe, sondern ich glaube, es ist tatsächlich nur so eine Momentaufnahme von einsamen Charakteren, die sich zum Teil finden und dann wieder verlieren. Und dass das einfach nur so ein Rausch war durch Hongkongs Nacht in Neon getaucht. Was vielleicht von der Story ein bisschen wenig ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass hier eine groß tiefgründige, deepe Story drin ist, sondern ich glaube, du musst dich hier treiben lassen. Aber das hat mir während des Films gefehlt und am Ende dann doch nicht. Weißt du? Und das war halt schon abgefahren. Weil ich sehe im Nachhinein immer noch, das hat Musikvideo-Optik und ist halt viel so, ja, ist geil gemacht, aber was will er mir jetzt sagen in diesem Moment? Warum massiert er jetzt dieses Schwein? Warum bricht er jetzt eine Schlägerei auf einmal aus dem Nichts aus und so? Das sind so alles Momente, wenn du das rational betrachten würdest, würdest du denken, komischer Film oder warum der Hype? Aber wenn man sich einfach da treiben lässt, wie die Charaktere in diesem Film, dann, finde ich, kann man damit was anfangen. Das ist meine Perspektive.
Naja. Also
unterm Strich habe ich mir dann gedacht, das macht ja Reven auch. Reven macht ja auch die ganze Zeit Musikvideo-Optik und macht ja so Bilder, wo du sagst, so, Alter, das könnte aus dem Song sein, so ein Video, weißt du, was da irgendwie 10 Minuten eine Szene gedreht hat,
ja,
mit Neon und keine Ahnung, in Zeitlupe sich bewegenden Leuten, aber letztendlich, was diese Szene, dass die groß was aussagt oder dass eine große Story oder Handlung drin ist, habe ich ja da auch oftmals nicht und ich vermisse es ja auch nicht. Das sind ja auch Momente, wo ich sage, finde ich mega. Und das habe ich mir hier dann auch gedacht und dachte so, ja, okay, eigentlich stört mich das bei Reven auch nicht. Warum sollte mich das jetzt bei Wong Kar-wai stören? Aber es war alles so ein bisschen im Nachgang. So, Entschuldige, jetzt deine Ausführung.
Du, ich war einfach sehr beruhigt oder ja, es war so ein bisschen so eine Art Erlösung, als ich dann eben in True Facts gelesen habe, dass das ursprünglich als 3. Segment von dem anderen Film gedacht war. Weil so fühlt es sich für mich nämlich auch an, als wäre das irgendwie sowas, was übrig geblieben ist, was sie dann nochmal auf Spielfilmlänge gestretched haben. Weil das, was inhaltlich hier passiert, finde ich nicht nur dröge, sondern auch relativ dünn. Und ja, ging mir sehr, sehr ähnlich. Die letzte Szene, ich glaube, es sind sogar mehr als 5 Minuten, aber halt diese Nummer, wo sie, das ist dann tatsächlich eine statische, wenn auch weitwinklige Einstellung, aber diese Einstellung, wo sie am Tisch sitzt und die Nudeln futtert und dann geht im Hintergrund das Brimborium los. Das war für mich die stärkste Szene mit Abstand.
Ja,
und
durchaus.
Das und eine andere Sache haben mir in dem Film gefallen und das ist auch im letzten Drittel wird nochmal auf das Verhältnis zwischen dem stummen Protagonisten und seinem Vater eingegangen. Und das ist auch was, das funktioniert für mich total gut, dass man irgendwie spürt, dass die beiden sich lieben, auch wenn sie nicht in der Lage sind, das zu kommunizieren oder jeder so seine Love Language hat, ne? Er filmt seinen Vater dann dabei, bei so alltäglichen Dingen und zeigt ihm damit seine Liebe und sein Vater guckt sich das hinterher an und freut sich drüber, was er für einen bekloppten Sohn hat. Also das ist da irgendwie diese am Ende kriegt das so was Inniges, was man am Anfang halt irgendwie nur vermuten konnte. Und wie sie das Verhältnis zumindest am Ende erzählen, das mochte ich auch. Wie eben diese letzte Szene mit der Lady Nudeln essend. Alles davor, ey, da habe ich so viel auszusetzen, Alter.
Ja, das
ist, naja, also weil ich finde, die Bildsprache gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Ich finde es zum Teil krass laienhaft. Man hat hier Achsensprünge am laufenden Band, die aber nicht gezielt eingesetzt werden. Also gibt ja so Verrückte, die sagen, ja, so einen Achsensprung, den kann man eben auch gezielt einsetzen, dann erzielt er die und die Wirkung. Mhm. Das ist ja völlig random. Dadurch hast du auch Anschlussfehler des Grauens. Der Schnitt ist eine Vollkatastrophe, weil du hast hier, ey, das fühlt sich so ein bisschen so an, als hättest du dem Cutter irgendwie schon die fertig geschnittenen einzelnen Reels hingeworfen und sein Job war es dann, das zusammenzupuzzeln und dann ist es so ein bisschen, wie wenn du irgendwie einen Ikea-Schrank aufbaust und hinterher steht das Ding und du hast aber 4 Teile übrig. Und die mussten dann auch noch irgendwo unterkommen.
Okay.
Weißt du, weil du hast wirklich, ich habe da zum Teil auch irgendwie nochmal so zurückgespult, um mir das nochmal anzugucken, ob ich es richtig gesehen habe, aber es ist zum Teil so krass random, als er zum Beispiel auf einem seiner Jobs läuft da irgendwie so durch dieses Haus. Du guckst kurz mit der Kamera in die verschiedenen Räume rein und folgst ihm und dann versteckt er sich da, um seine Waffen zu laden. Mhm. Und dann ist er da drin und die Interaktion mit den anderen Personen geht los und plötzlich hast du völlig random nochmal einen Shot vom Flur für eine halbe Sekunde und dann bist du wieder drin. Und er hat gar nichts erzählt. Das ist einfach so, ja okay, das ist wirklich dann wie beim Ikea-Schrank. Das Teil habe ich auch noch. Wo kommt das hin? Egal, der Schrank steht auch so. Mach irgendwo hin. Ja, alles klar. Also so fühlt sich das an. Zum Teil hast du hier wirklich Schnitte aus der Hölle, weil das völlig deplatziert und auch nichts erzählt einfach. Bringt so voll den Unterbruch und deswegen wirkte auf mich, Schnitt und Kamera wirkte auf mich so laienhaft. Und ich finde das schon abgefahren, weil du hast bei In the Mood for Love hast du auch zum Teil diese Unschärfen, die zum Teil durch so Reißschwenks oder durch so eine längere Belichtung erzeugt werden.
Ja.
Da sind die aber in meinen Augen sehr gezielt und akzentuiert eingesetzt. Und hier ist das so random und auch viel zu viel in meinen Augen. Ich fand es, wie gesagt, bildsprachlich wahnsinnig anstrengend.
Anstrengend, dilettantisch. Oha, okay. Ja.
Also, fand das wirklich krass.
Ja, kann ich verstehen.
Und dann die Figurenzeichnung auch so. Also, ja, Thema Einsamkeit, das ist ja in Chungking Express auch schon so ein bisschen Thema, verstehe ich auch. Aber wie die Figuren gezeichnet sind, das ist so auch da wieder, es fühlt sich so random an und klar, wir hatten es schon öfter, diese komischen Wechsel in der Tonalität, dass du hier eigentlich so einen Profikiller erzählst und dann hast du aber plötzlich auch so Comedy-Momente. Hm. Erst recht ja dann auch mit dem Protagonisten, der stumm ist. Und auch da wieder, denke ich mir, also ich konnte die Figur von dem stummen Typ überhaupt nicht greifen. Erstmal diese Prämisse, dass der jetzt stumm ist, weil er irgendwann mal eine abgelaufene Ananasdose gegessen hat, so what the fuck? Warum ist man dann jetzt stumm? Aber okay, gut, kaufen wir. Und dann bricht der nachts in irgendwelche Läden ein und zerrt dann da Leute rein, um ihnen irgendeine Dienstleistung zu erbringen und dann da die zu nötigen, dass sie ihn bezahlen oder der die so lange nervt, bis sie ihn bezahlen. Ich mir denke, warum wurde der Typ nicht schon längst erschossen, wenn der jeden Abend den Leuten so auf den Keks geht? Weißt du, also warum ist nicht jede zweite Szene von dem, wie er von jemandem aufs Maul kriegt? Ich glaube die Figur halt nicht, weißt du? So, und das sind, da waren so viele Figuren dabei, wo ich dachte, das ist okay, das sind einfach keine glaubhaften Menschen.
Ja, das sind keine dreidimensionalen Charaktere, die man sieht, aber so gut. Ich meine, das asiatische Kino ist ja schon immer so, dass da von der Figurenzeichnung, von der Charakterisierung der Figuren ist ja oftmal immer sehr laut und sehr drüber und weißt du so.
Naja, aber dann halt gerade im Vergleich zu In the Mood for Love.
Den habe ich ja nicht gesehen, ja, aber das ist subtil, ja.
Ja, also.
Mhm. Ja, dann zeigt er hier zumindest eine andere Facette.
Ja.
Unabhängig davon, ob sie gefällt.
Mhm.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Alles, was du technisch sagst und alles, was die Handlung betrifft und alles, was die Story betrifft, wenn man das hinterfragen würde, wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man sich jetzt fragt, okay, warum wird diese Szene jetzt 4 Minuten gezeigt, dann geht es ja genauso, wie es mir ging im Laufe der Seherfahrung. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwie war das dann doch lieber auf den zweiten Blick bei mir.
Ja, was ich halt noch nicht verstanden habe bei dir ist, warum diese Szene, alles, was du davor gesehen hast, irgendwie ein anderes Licht rückt.
Das war unterbewusst. Das war ja keine bewusste Entscheidung, sondern es war so, dass diese Szene irgendwie diesen ganzen Film wieder in einen positiven Bereich gebracht hat. Wie soll ich dir sagen? Es war ja so eine emotionale Komponente, dass ich den dann doch mochte.
Mhm.
Und das hat sich natürlich punktemäßig dann auch wieder gespiegelt, dass ich dann bei einer ganz anderen Punktevergabe war. durch dieses ganz komplett neue Gesamtfazit.
Heißt, du bist da nochmal wie viel gesprungen?
Ja, wahrscheinlich wäre ich dann ohne diesen Sprung wäre ich bei 6,5 gewesen. Mhm. Sowas. Und nach dem Sprung war ich jetzt bei einer 8.
Du bist bei einer 8?
Ja.
Okay, wow.
Das hat wirklich abgefahren, weil das hatte ich so auch noch nicht, dass ich gesagt habe, Alter, okay, während des Films die ganze Zeit hast du ja eine Punktevergabe vor Augen und denkst so, warum der Hype und bla. Und denkst so, ja, mehr als 6,5 ist das hier nicht. Und dann läuft der Nachspann. Und da läuft dieses Only You von Style Council, von dieser A Cappella Band aus den 80ern. Denkst du irgendwie, nee, ist Nacht.
Abgefahren. Okay.
Super abgefahren.
Ja, spielt dann komplett nachts. Das kann man, glaube ich, auch noch erwähnen, weil das mit diesen, eben dieser Unschärfe und den Reißschwings und so weiter, das weiß ich nicht, ob das tagsüber entspannter wäre, aber ich fand es halt wirklich anstrengend.
Ja, aber dieses Anstrengend sorgt halt auch für eine gewisse Dynamik, weißt du, es ist ja auch.
Nee, das finde ich eben nicht. Ich fand den Mörder langweilig.
Okay, du fandst ihn langweilig.
Ja.
Okay. Das habe ich nicht empfunden. Also anstrengend verstehe ich, langweilig.
Aber halt auch gerade, weil mir die Charaktere eben auch so egal waren. Mhm. Also am Anfang fand ich das noch intriguing, das, was aufgemacht wird mit dem Killer und seiner Partnerin, die er ja nie zu Gesicht bekommt, weil die sich nur so um den Orga-Kram kümmert und seine Wohnung herrichtet und wieder aufräumt, sauber macht. Mhm. Und die aber irgendwann, weil sie auch immer wieder seinen Müll durchsucht und irgendwie kennen die sich trotzdem richtig gut, obwohl sie sich kaum begegnen. So diese Prämisse fand ich irgendwie interessant. Und dann waren wir aber auch schon bei dem stummen Herrn, den ich irgendwie nerviger nicht hätte finden können.
Die ganze Storyline fand's für den Arsch, okay. Ja, diese Gedanken sind mir nicht gekommen, dass ich mich gefragt habe, warum er nicht auf die Fresse kriegt und so. Und ich habe das jetzt einfach mal geschehen lassen. Ich wusste, dass du den nicht magst, aber ich wusste natürlich nicht, wie wenig du den magst. Und wahrscheinlich ist die 5 dann auch zu hoch gegriffen, kann ich mir vorstellen, wenn ich dich jetzt höre.
Ja.
Yep. Oh je. Yeah.
Ist es.
Na, bin ich mal gespannt.
Sollen wir erstmal die restlichen Punkte nennen?
Lass uns das machen.
Alright. Hast du einen IMDb-Score? Ich glaube, da habe ich...
Ja, bei IMDb ist er bei einer 7,6.
Okay.
Metascore 71 und Rotten Tomatoes ist bei einer 7,9. 4,1 gibt es vom Publikum und Letterboxd 4,2. Fallen Angels auch auf vielen Listen vertreten. Mhm.
So, und was hatte ich getippt? Eine 6. Das heißt, ich habe schon mal 2 Miese.
Du hast 2 Miese. Wie viel Miese habe ich?
Das korreliert aber ganz gut, weil ich bin mal 3 und du hattest 5 getippt.
Okay.
Das heißt, du hast auch 2 Miese?
Dann gleicht sich das auf.
Ja, total. Das heißt, wir gehen heute beide mit 3 Miesen raus. Unentschieden.
Wir haben insgesamt ein Unentschieden.
Ein Unentschieden.
Okay, einigen war zuvor entschieden, beide bei minus 3. Ja, dann bleibt spannend.
Tja.
Jeder hat eine Runde gewonnen und einen Unentschieden in der dritten Episode.
Ja.
Es bleibt beim 1:1.
Abgefahren, ey.
Aber ich glaube, ich werde das wieder ändern. Ich meine, im Grunde genommen ist es ja das gleiche Ergebnis, aber ich glaube, ich finde es Schwachsinn, dass man keinen Punkt kriegt, wenn beide unentschieden sind, sondern ich finde, beide sollten einen Punkt kriegen. Mhm. Sieht irgendwie, wir hatten so eine Support-Episode, da saß am Ende, hast du es dann irgendwie 1-0 gewonnen. Weil wir irgendwie 5 unentschieden hatten oder so. Ja. Und das finde ich, irgendwie sieht das beschissen aus. Wir haben 4-5 mal geraten, aber es steht da 1-0. Es müsste eigentlich 5-4 stehen. Mhm. Ich glaube, wir ändern das wieder.
Ja, gut. So Latte, aber ja.
Okay. Super Latte. Random. On the fly.
Okay.
Ja. So viel zu Fallen Angels und nochmal Gruß an Adrian.
Ja, liebe Grüße.
Mal gucken, wie Matt God bei dir abschneidet.
Mhm, stimmt, der ist auch von ihm.
Der ist auch von ihm, ja. Mhm. Schauen wir mal. So, bevor wir uns verabschieden, kann ich nochmal Punkte nachrechnen, was Evil Dead Rise angeht. Weil wir hatten ja in der letzten Episode Classic Dave und Erik hier und die haben ja vom Fantasy Filmfest berichtet. Mhm. Und ich habe diesen Film jetzt regulär im Kino gesehen und war sehr angetan und finde, das ist ein guter Teil der Reihe. Und hatte meinen Spaß und bin bei 8 Punkten.
Oh, cool.
Weil ich finde, der geht ab. Mhm. Ich mochte den echt gerne, weil der am Ende halt eine richtige Blutorgie entfacht und du siehst halt die Hauptdarstellerin, die ich mega gut fand, die am Ende irgendwie diesen Film trägt und die so ein bisschen so die Screen Queen ist, die dann auch die Familie, die hier im Zentrum ist, beschützt. Und wenn die halt so literweise Blut in die Fresse kriegt und alles halt komplett rot, ihr ganzes Gesicht hat rot, ist und nur die Augen so vorgucken, dann hat das schon krasse Evil Dead Anleihen. Und ich mochte auch die Anspielung auf die alten Teile, wie sie es gemacht haben und wie sie es verpackt haben. Was Erik auch meinte, in diesem Fahrstuhl, weißt du, wie diese Baumvergewaltigungsszene von damals oder halt eine Kettensäge kommt natürlich zum Einsatz und auch dieser Moment, diese Kamerafahrt am Anfang, die dann mit so einer Drohne aufgelöst wird, das sind so alles Momente, die sind schon, ist eine geile Verbeugung, aber trotzdem machen die damit natürlich auch klar mit diesen Szenen, von wegen, das ist jetzt ein neuer Evil Dead. Mhm. Das ist jetzt eine neue Generation, das ist ein neues Publikum. Das heißt, wir denken zwar an euch so, Geist von damals, so Videothekengeist, aber das ist jetzt trotzdem ein bisschen ein anderer Film oder andere Tonalität. Und
ja, aber ist doch cool, weil das ist ja immer schwierig, da so die Brücke zu schlagen und oder eben diesen Spagat zu machen, das alte Publikum auch abzuholen und dann die neuen noch irgendwie zu begeistern.
Eben, eben. Und bei einem hat das, bei dem einen oder anderen hat das nicht geklappt, aber bei anderen wiederum, die fanden das gut und ich zähle mich zu denen, die sagen, das ist auf jeden Fall ein geiler Horrorfilm. Der ist schon hart, der ist geil und macht Spaß, passiert ständig was.
Mhm.
Und
aber es gibt auch jetzt auch Leute, die das gar nicht gut finden.
Ja, ja. Es gibt auch Leute oder Nostalgiker, die sagen, das hat mit Evil Dead nichts mehr zu tun, der ganze Charme ist weg. Ash war natürlich das Zugpferd der Reihe. Mhm. Jetzt hast du keinen Ash mehr hier in diesem Teil und dadurch fehlt natürlich so dieses Charisma. Mhm. Er hat natürlich auch den Witz reingebracht, der ist komplett humorlos. Mhm. Also es, so wie der letzte von Fede Alvarez, ist das ein von der Tonalität null Humor, null Sarkasmus, null Ironie, sondern der zweite war ja, also gerade Tanz der Teufel 2 und 3 und ich meine, den dritten haben wir jetzt in einer als Auftragsfilm für nächsten Monat, den, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast?
Nee, ich kenne auch, ich kenne ja jetzt nur den ersten. Warum bringen wir den zweiten nicht, wenn...
Haben wir schon.
Wir haben den zweiten schon gebracht?
Naja, nicht wir, ich habe den gebracht.
Ach so.
Ich habe doch den zweiten gesehen und Erik hat sich jetzt den dritten gewünscht.
Ach, ja gut, Amelia, muss ich mir den zweiten natürlich vorher nochmal angucken.
Ja, also eine Brücke ist zumindest drin, wo du nicht wissen würdest, wie der dritte jetzt da landet oder wo der spielt oder warum der da spielt. Das wird erst am Ende vom zweiten im Grunde. Also der Film an sich jetzt ohne das Ende ist der zweite scheißegal.
Naja, aber ich will ihn
theoretisch kannst du dir die letzten 5 Minuten nur angucken.
Ja, na gut.
Also wenn du keine Zeit hast, guck die letzten 5 Minuten
an. Nee, das mache ich natürlich nicht.
Macht er natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Ja. Ja, so viel dazu. Und okay. Fand ihn gut.
8 Punkte, cool.
Ja, 8 Punkte von mir. Fand ihn geil. Mhm. Macht einiges richtig und hat mein Horrorherz berührt. Waren schon einige Momente, die ich richtig fett fand.
Klingt gut.
Also besonders dann, also wenn wieder massenweise Blut ins Spiel kommt, da siehst du halt, das sind nicht diese CGI-Einschüsse oder so, die man öfter mal sieht. Oder wenn irgendwo jetzt Blut rausquillt, das ist halt so mit dem Computer gemacht wird und du siehst, dass hier richtig, richtig Kunstblut unterwegs war und da bin ich ein großer Fan von.
Mhm.
Das war dann schon ein bisschen 80s.
Naja, ist natürlich immer besser als CGI.
Definitiv. Aber siehst halt, dass jemand halt literweise auch Blut in die Fresse kriegt, so weißt du. Das kannst du halt nicht mit CGI machen und zumindest nicht, dass es geil aussieht.
Mhm. Nein.
Ja.
Okay.
So viel zu Evil Dead Rise.
Cool.
Und so viel zu uns für heute, oder?
Würde ich auch sagen. Sind wir durch.
Wir sind durch. Wir bedanken uns bei allen Supportern, auch die, die neu dazugekommen sind.
Das, ja.
Tauchen immer wieder neue Gesichter auf.
Mhm.
Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier in der Banausen-Gefolgschaft.
Wollen wir hoffen.
Und haben ja schon auch ihre Filme beigetragen. So, die Leute, also die finden sich gut zurecht.
Ja, jetzt, das ist wieder das. Können wir uns so langsam da rantasten und gucken, wie die so ticken. Mit ihren Filmwünschen und
genau,
wie
ist die ja immer, so rangehen. Ist immer so ein Faktor X. Euch kennen wir nicht, aber wir sind gespannt. Da sieht man ja meistens an den ersten 2, 3 Filmbeiträgen, in welche Richtung das Ganze geht.
ja, cool.
Ja, herzlich willkommen und nochmal Dank an alle, die auch davor noch supportet haben und schon seit Ewigkeiten uns die Treue halten. Wir lieben euch und für euch gibt es sonntags Sonderepisoden und das normale Fußvolk sehen wir erstmal am Freitag zur regulären Episode um 18 Uhr.
Yes.
Dann arrivederci.
Tschüss.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.